Werde CEO deines Lebens. Der T-Talk mit Oliver Herrmann und Kai Schrader.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Werde CEO deines Lebens mit mir, Kai Schrader.
Und mir, Oliver Herrmann. Heute geht es um eine Frage, die uns eigentlich alle betrifft und trotzdem oft unbeantwortet bleibt. Warum verändern sich Menschen wirklich? Und vielleicht noch ehrlicher, warum tun wir es oft nicht, obwohl wir leiden, obwohl wir es besser wissen, obwohl wir eigentlich uns nach etwas anderem sehnen? Unser heutiger Gast ist Professor Dr. Gerald Hüther, Neurobiologe, Autor und einer der bekanntesten Denker im deutschsprachigen Raum, wenn es um menschliche Entwicklung, Potenzialentfaltung und die Frage geht, was Menschen innerlich wachsen lässt oder eben daran hindert. Wir sprechen heute nicht einfach nur über das Gehirn, wir sprechen über die Kräfte, die unser Leben von innen organisieren. Wir sprechen über Liebe, wir sprechen über Angst. Und über die Frage, was Angst mit uns macht. Im Hirn, im Körper, in unseren Beziehungen, in unserem Blick auf uns selbst. Und wir sprechen darüber, warum echte Entwicklung vielleicht erst dort beginnt, wo wir aufhören, uns selbst und andere nur noch nach Funktion, Nutzen oder Erwartungen zu behandeln. Was passiert mit einem Menschen, wenn er nur noch funktionieren soll? Und warum reicht Wissen allein so oft nicht aus, um sich wirklich zu verändern? Und was hat die Liebe, nicht romantisch gemeint, sondern als echte Form der Annahme und Begegnung mit Freiheit, Würde und Entwicklung zu tun? Wir freuen uns sehr auf diese Folge mit Gerald Hüther. Herzlich willkommen. Schön, dass du heute bei uns bist.
Ja, ich freue mich auch. Tolles Thema, was ihr euch da ausgesucht habt. Ich fühle mich total kompetent als Hirnforscher, der sich noch ein bisschen mit etwas mehr beschäftigt als nur mit der Amygdala und dem Hippocampus und irgendwelchen einzelnen Verschaltungen. Ich freue mich drauf.
Gerald, warum bleiben deines Erachtens nach Menschen oft lieber in vertrauten Mustern, selbst wenn sie darunter leiden?
Wir fangen mal richtig mit dem Donnerschlag an. Das liegt am zweiten Hauptsatz der Thermodynamik. Der zweite Hauptsatz der Thermodynamik, das ist wirklich spannend, der besagt ja, dass im Grunde genommen alles auseinanderfliegt. Wenn irgendwo Energiekonzentrationen da sind und nichts passiert, die diese Energiekonzentration aufrechterhält, dann diffundiert das auseinander und diese in dieser Struktur enthaltene Energie verteilt sich dann gleichmäßig im gesamten Universum. Und deshalb ist das, was hier auf der Erde passiert ist und das, was wir als Lebewesen können, fast ein gewisses Wunder, weil es widerspricht den Forderungen des zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik. Lebewesen, also auch wir, jeder Organismus ist in der Lage, aus der Umwelt Energie zu entnehmen und damit eine eigene Struktur aufzubauen, die er dann auch gegen diese auseinanderströmenden Kräfte, die der zweite Hauptsatz der Thermodynamik vorgibt, verteidigen kann.
Da muss ich dich kurz fragen, lieber Gerald, wenn ich mich recht entsinne, der zweite Hauptsatz der Thermodynamik sollte sowas besagen wie das Teilchen in einem geschlossenen System, wenn keine zusätzliche Energie hinzugefügt wird, zur Entropie neigen. Ja. Soweit ich mich recht entsinne.
Verteilt sich anders.
Genau. Also ne, Entropie im Sinne von, dann diffundiert das quasi durch das System und dann entsteht Unordnung. Ich kenne das von mir. Ne, zu Beginn irgendwie ist mein Auto super sauber, wenn ich aus der Waschstraße komme und dann irgendwie, wenn ich nichts mache, ne, dann schleicht sich nach und nach irgendwie so das erste Tütchen oder so die erste Flasche irgendwo ein und dann kommt die nächste. Und ich glaube, das ist so, zumindest aus meiner Sicht, so dieses typische Verhaltensmuster oder was sich irgendwie zeigt, ne, sei es in der Küche, im Auto, aber auch im Beziehungsleben, im Miteinander mit Menschen. Also wenn wir nicht tendenziell immer wieder ein bisschen was Neues tun und quasi Energie in etwas hineinfließen lassen, dann passiert quasi diese Unordnung, die sich nach und nach einstellt. Und das hast du jetzt nochmal in Bezug gebracht zu der Art und Weise, wie das mit Entwicklung ist und Veränderungsbereitschaft. Kannst du den Kreis nochmal schließen für uns?
Ja, ich bin auf dem Weg, ein Grundprinzip herauszuarbeiten, nachdem sich alles, was lebendig ist, organisiert. Wir wollen wissen, wie das mit dem Hirn ist und mit der Veränderungsbereitschaft. Und das Grundprinzip heißt, dass alles, was lebendig ist, seine innere Struktur, also seine Beziehung innerhalb des Systems, immer wieder neu sortiert, bis ein Zustand erreicht wird, wo der zur Aufrechterhaltung des Systems erforderliche Energieaufwand so gering wie möglich ist. Das ist praktisch die Lösung, die Lebewesen gefunden haben, um den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik zu überleben. Und das heißt, überall, wo du draußen in der Natur irgendwas Lebendiges siehst, ist das mit der Fähigkeit ausgestattet, Energie zu sparen, indem es seine innere Struktur so lange verändert, bis ein Minimum von Energie notwendig ist, um die Struktur zu erhalten. Das gilt nebenbei gesagt wahrscheinlich auch für die Telekom. Und das gilt natürlich auch für mein Gehirn und das gilt für einen Ameisenhaufen. Besonders schön kann man es bei den Kranichen sehen, wenn die beispielsweise dann im Herbst in den Süden ziehen. Die fliegen so Formationen so versetzt, dass da so ein V entsteht. Das ist eine Energieersparnis. Die fliegen so, weil das weniger Energie braucht, weil ein Vogel den Aufwind des davor fliegenden Vogels gleich mit verwenden kann. Und wenn es jetzt so ist, dass sich auch mein Hirn und eures immer wieder so organisiert und die Beziehungen im Hirn zwischen den Nervenzellen immer wieder so abgestimmt werden, dass möglichst wenig Energie verbraucht wird, dann heißt das ja mit anderen Worten, dass ein Zustand, den es dann einmal erreicht hat, nicht gerne wieder verlassen wird, weil der möglicherweise mehr Energie braucht. Also wenn ich mich erstmal gut eingerichtet habe, ist alles, was mich von diesem Ort der Bequemlichkeit wegjagt, hochenergieaufwendig und das werde ich zunächst mal vermeiden. Das ist die schöne Antwort auf diese Frage. Das hat mit dem Hirn eigentlich gar nichts zu tun. Es ist ein grundsätzliches Merkmal von allem Lebendigen, dass es natürlich versucht, dort zu bleiben, wo es bisher überlebt hat und wo es ihm einigermaßen gut gegangen ist. Und für uns Menschen heißt das, wir suchen nach einem Zustand, wo möglichst wenig Energie verbraucht wird, auch im Hirn. Wir erreichen diesen Zustand immer dann, wenn wir etwas schaffen, was nicht immer gelingt, nämlich dass im Hirn alles so einigermaßen gut zusammenpasst. Also Denken, Fühlen und Handeln bilden eine Einheit. Ältere Strukturen und das, was die so an Aktivitäten erzeugen, passen gut zu dem, was in den jüngeren Strukturen passiert. Du passt dann als Einzelner relativ gut in die Umwelt, also in diese Beziehungsmuster mit anderen Menschen, mit denen du zusammenlebst, fühlst dich da wohl. Ja, und wenn du Glück hast, fühlst du dich auch noch eingebettet und Teil dieses ganzen Kosmos und bist damit auch noch gut verbunden. Und dann hast du einen Zustand, wo du innerlich merkst, jetzt wird hier ganz wenig Energie verbraucht und unter diesen Bedingungen sind Menschen am allerkreativsten und dann haben sie auch die größten Möglichkeiten. Überall dort, wo sie in ihrem Fortbestand bedroht sind, weil sie in Zustände geraten, wo alles durcheinander geht, wo es inkohärent wird, das sind beim Menschen Zustände von Ohnmacht, von Angst, von Verunsicherung, da müssen schnelle Lösungen her, damit es wieder etwas kohärenter wird. Sonst kommt man um. Und diese schnellen Lösungen, die wir dann alle so finden, die werden dann, wenn sie funktionieren, im Hirn festgehalten. Hier kommt dann der große Kernsatz, was sich das Hirn merkt, sind die Lösungen, die man findet, nicht die Probleme. Aber es gibt eben auch Lösungen, die kurzfristig zwar okay sind, die langfristig aber überhaupt nicht so gut sind und sehr hinderlich. Und deshalb passiert es sehr vielen Menschen, dass die vorübergehend erstmal Lösungen suchen und finden, an denen sie festhalten. Und wenn diese Lösungen dann von ihnen immer wieder eingesetzt werden, also nicht so abstrakt konkret, es kann dir passieren, dass du als Kind auf dem Spielplatz merkst, dass wenn du anderen mit deiner Schaufel eine auf den Kopf haust, dass sie dann alle abhauen und dir ihr Spielzeug geben. Dann kann es passieren, dass du das für eine Lösung hältst. Auf alle Fälle macht es dich kohärenter. Es passt jetzt auf einmal alles, weil du kannst jetzt machen, was du willst. Und bei manchen Menschen werden diese Lösungen so fest verankert, dass die das dann nicht nur am Spielplatz machen, sondern auch später in der Schule und dann noch später während der Berufsausbildung und dann später auch noch an der Arbeit. Und das sind dann welche, die ganz viele Möglichkeiten sich angeeignet haben, um andere Menschen unter Druck zu setzen. Offen oder subtil. Wollen wir nicht hoffen, dass die mal Führungskräfte werden, weil das wären ganz ungünstige Kandidaten für sowas. Aber das ist eine energiesparende Möglichkeit, dass man sich Macht aneignet und diese Macht benutzt, um seine kleine Welt mit dem anderen zu beherrschen. Dann hat man keine Angst, dann hat man keine Beschwerden. Und wenn man dann gesagt kriegt, ändere dich doch bitte mal, solange der damit erfolgreich ist. Und wenn es sozusagen ihm auch schon bis zum Halse steht, das Wasser, der macht so weiter. Es ist immer noch günstiger, bis zum Hals in einer schwierigen Situation zu stecken, aber die kennt man ja wenigstens. Da weiß man, was es braucht, als dass man aus dieser schwierigen Situation herausklettert und nicht weiß, was dann auf einen zukommt.
Aber es gibt ja Menschen, lieber Gerald, die verändern sich. Die bauen Häuser, die ziehen um. Also nicht alle, aber es gibt ja Menschen, die durchaus etwas tun aus eigenem Antrieb. Denen wird es dann selten gesagt vermutlich, sondern die machen es aus eigenem Antrieb. Also es geht ja dann doch auch, dass Menschen diese Energie aufbringen. Was sind denn Voraussetzungen, dass sowas passieren kann oder dass überhaupt die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass Menschen dann so eine Energie aufbringen, um etwas zu verändern?
Sie verändern ja immer was, aber sie neigen dazu, vor allen Dingen in der Wirtschaft und getrieben von der Wirtschaft, neigen sie dazu, den kurzfristigen Erfolg für eine Lösung zu halten. Dass das langfristig einen Haufen Schwierigkeiten bereitet und man möglicherweise langfristig sogar in allergrößte Probleme gerät, sehen die meisten nicht. Und deshalb sind sehr viele unterwegs mit solchen kurzfristigen, irgendwie durchaus erfolgreichen Lösungen. Der Spatz in der Hand ist einem lieber als die Taube auf dem Dach, der nach diesem Motto, wo ist denn der nächste Spatz, sich auf den Weg macht, Schnäppchenjäger und was es da alles so gibt, der müsste ja überredet werden, dass er nicht die kurzfristig energiesparende Lösung sucht, sondern dass er erkennt, dass es hinter dieser kurzfristigen energiesparenden Lösung eine noch viel bessere und noch viel mehr energiesparende Lösung gibt. Typisches Beispiel, das kenne ich ja zur Genüge, machst ein Studium, zum Beispiel Medizin, das ist eine Tortur. Da musst du da durch, du musst dauernd diese Prüfung und diese Sachen alles auswendig lernen. Da kann es durchaus passieren, dass wenn man nicht weiß, warum man Arzt werden will, dass man das hinwirft. Und dann scheitert man sozusagen an diesen Anforderungen. Man kann aber auch sich immer wieder unterwegs sagen, nein, ich habe das ja extra ausgewählt, weil ich dann am Ende eine ganz große Belohnung kriege in Form des sozialen Status, der Verdienstmöglichkeiten, der, was weiß ich, Entfaltungsmöglichkeiten, die mir dann plötzlich offenstehen, wenn ich dann Oberarzt oder gar Professor an der Uni bin. Also unterdrücke ich meine Tendenz, eine kurzfristige Lösung zu suchen, die mich wieder etwas kohärenter macht, gehe heute Abend nicht in die Kneipe und gehe auch nicht zum nächsten Popkonzert, setze mich auch nicht vor den Fernseher, sondern ich arbeite an der Vorbereitung für die nächste Prüfung. Mit der Gewissheit, dass ich das durchaus aushalten kann, durch dieses Tal der Tränen zu gehen und diesen hohen Energieaufwand auf mich zu nehmen, weil ich doch weiß, dass es sich dann am Ende lohnt. So, damit habe ich jetzt schon verraten, dass einer der wesentlichen Gründe dafür sein kann, dass jemand sich durch etwas durchquält, was eigentlich hoch unangenehm ist, nämlich dass er etwas anstrebt, was ihm wertvoller ist als der kurzfristige Nutzen und Erfolg, den er auch haben könnte. Und im unternehmerischen Kontext heißt das immer, das sind ja dann diese Ziele, Projektziele oder irgendwelche angestrebten Kennzahlen, die man da erreichen will. Sie haben alle den Nachteil, dass man dann unter Umständen wirklich nach einem halben Jahr Projektarbeit da ankommt und das auch erreicht. Und dann ist wiederum das langfristige Ziel weg. Und deshalb ist es ganz interessant, wenn man sich mal fragt, ob Menschen auch Ziele verfolgen können, die nicht erreicht werden und trotzdem glücklich sind. Solche Ziele heißen auf Deutsch Anliegen, innere Anliegen. Ich kann das innere Anliegen haben, ein ganz großartiger Neurobiologe zu werden, der sich im Hirn wirklich auskennt. Und dann werde ich damit nicht fertig. Das ist auch relativ uninteressant, ob ich da berühmt werde oder ob ich eine Karriere mache, weil mein Anliegen ist ja gar nicht, Karriere und berühmt zu werden, also irgendeinen Abschluss zu erreichen, sondern ich will meine Kenntnis und mein Verständnis für die Prozesse im Hirn verbessern. Und damit werde ich nie fertig und deshalb habe ich dieses Anliegen immer. Und das trägt mich dann durch alle Miseren des Lebens, auch durch alle Zeiten hindurch, in denen ich dann etwas Inkohärentes aushalten muss. Mache ich dann gerne, weil ich weiß wofür.
Um das kurz zusammenzufassen, also was ich verstanden habe, ist, du scheinst grundsätzlich das Thema Veränderung ganz stark damit zu verbinden, schaffe ich es, ausreichend Energie zu konservieren? Da wäre vielleicht auch nochmal die Frage, warum hat die Natur das eigentlich so eingerichtet? Also wofür konservieren wir eigentlich die Energie? Aber wenn ich dich richtig verstehe, ist es so, das Gehirn ist einfach maximal darauf ausgelegt, Energie zu konservieren. Jede Form der Veränderung kostet Energie, deswegen bleiben wir extrem gerne im Gewohnten. Damit geht häufig auch einher, dass wir so eine Art Wiederholungszwang unterliegen. Das heißt, die eingeübten Muster aus der Vergangenheit, die uns irgendwann mal wohl vielleicht auch Status, Anerkennung der Eltern, Liebe beschert haben. Wir neigen dazu, oder wir glauben, dass es uns das beschert hat, wir neigen dazu, das quasi Zeit unseres Lebens zu wiederholen. Es sei denn, wir erkennen, dass langfristig ein wertvollerer Nutzen aus dem entstehen kann, was wir tun, was quasi dem Energieeinsatz überwiegen würde, den es braucht, um diesen langfristigen Nutzen anzustreben. Geht es in die Richtung?
Hundertprozentig. Also man kann das auch einfacher sagen. Es wird auf einmal leichter, die Unbill des Alltags auszuhalten, wenn man einen Sinn in dem findet, was man tut.
Aber was mich noch so ein bisschen gewundert und auch ein bisschen gefuchst hat, aber vielleicht liege ich da komplett falsch, ist, du sagtest gleichzeitig, naja, also wenn das Gehirn erstmal sehr energiesparend funktioniert, dann sind Menschen auch grundlegend so mit sich im Frieden und mit ihrer Umwelt, dann tendieren sie dazu, eher kreativ zu sein, was für mich Sinn macht, ja, weil dann sind sie nicht angespannt, ja, sie sind nicht in der Enge, in der Angst, Angina, das autonome Nervensystem ist vielleicht eher in diesem Rest-and-Digest-Modus, man hat einen höheren Zugang zur eigenen Intuition, also das erschließt sich mir. Gleichzeitig ist meine Beobachtung, dass viele Menschen, die, ich sag mal, auf so eine Energiesparflamme fahren, die dümpeln auch gleichzeitig gefühlt von Tag zu Tag. Und oftmals, wenn ich mich mit denen unterhalte, habe ich jetzt auch nicht das Gefühl, dass die wirklich glücklich sind. Wie passt das zusammen?
Das passt dann zusammen, wenn du deine Vorstellung von Glück noch mal kurz dir vor Augen hältst. Also wir empfinden so etwas wie Glück, wenn es uns gelungen ist, einen inkohärenten Zustand, also einen Zustand, in dem wir ein Problem haben, mit dem wir nicht zurechtkommen, durch eine eigene Leistung oder durch Glück in einen kohärenteren Zustand zu verwandeln. So, und wenn uns das gelingt, eben habe ich noch das Problem, jetzt habe ich dafür eine Lösung, dann weiß jeder, dass das einhergeht, Hirnforscher würden sagen, mit der Aktivierung des Belohnungssystems, da werden Botenstoffe ausgeschüttet, die bestimmte Netzwerke aktivieren, die wiederum bestimmte Körpergefühle erzeugen und es werden zusätzlich noch Botenstoffe ausgeschüttet, die in die Kategorie Endorphine und Opiate gehen und die machen ein gutes Gefühl. Und es werden noch Botenstoffe ausgeschüttet, wir nennen das neurotrophe plastische Faktoren, also so etwas wie Hormone werden ausgeschüttet, die in andere Nervenzellen dazu bringen, die Vernetzung, die die eben aktiviert haben, um diesen guten Zustand herzustellen und das Problem zu lösen, die werden dann noch gedüngt sozusagen. Die kriegen noch eine Dosis Hormon ab, damit sie sich noch ein bisschen besser ausbilden, damit sie noch ein bisschen neue Fortsätze ausbilden, zusätzliche Fortsätze, neue Verknüpfungen. Und deshalb bist du immer dann, wenn du ein Problem gelöst hast, nicht nur besser in der Problemlösung, sondern das geht auch einher mit einem tollen Gefühl. Und das ist das, was wir ständig anstreben im Leben. Wir wollen alle diesen Zustand, wo es alles so schön zusammenpasst. Und wir können uns aber hier zu dritt erstmal darauf einigen, dass das natürlich toll ist, wenn wir das alle wollen, aber den Zustand als Dauerzustand aufrechterhalten geht nicht. Also der einzige Augenblick, wo du wirklich mal dauerhaft in diesem kohärenten Zustand bist, ist dann, wenn du gerade gestorben bist. Da passt alles. Und solange du lebst, ist immer Störung da. Das muss man mal verstehen, weil dann weiß man überhaupt, was Leben ist. Leben ist nicht Bequemlichkeit und Glück ist auch nicht der Zustand von Kohärenz, sondern Leben ist die Auseinandersetzung mit dem, was da draußen alles kommt. Ich würde sagen, der zweite Hauptsatz der Thermodynamik mit all seinen Problemen, die uns immer wieder auseinanderreißen. Und wenn es einem dann gelingt, dem etwas entgegenzusetzen, was stabil ist und was sich immer wieder selbst erneuert und selbst sich immer wieder ändert, sodass es sich anpasst an die neuen Erfordernisse, dann hast du einen Zustand erreicht, wo du sagen kannst, wow, wunderbar, jetzt habe ich in meinem Leben schon so viele Probleme gelöst. Jetzt kann mir nichts mehr passieren. Herzlich willkommen, nächstes Problem, auch an dir werde ich wachsen.
Gut, wir kamen aus dieser Ecke, dass ich sagte, ich habe das Gefühl, dass viele Menschen, die zumindest nach außen sehr kohärent leben, das heißt also quasi sehr energiesparend leben, nicht gleichzeitig glücklich sind. Und da hast du gesagt, naja, das mag daran liegen, dass sich ein Glücksgefühl nur dann einstellt, wenn Menschen die Energie aufbringen, quasi sich mit ihren Problemen auseinanderzusetzen, sie zu lösen und eben vielleicht auch daran zu wachsen. Das heißt also quasi, die Menschen, die in diesem Energiesparmodus sind, die setzen sich zu wenig konstruktiv mit ihren eigenen Problemen auseinander, sodass sie kein Glücksempfinden haben. Ist das der Hintergrund?
Die glauben ja, es käme im Leben darauf an, alle Probleme zu vermeiden. Und das Ergebnis davon ist, dass sie dann dieses Erlebnis nicht haben, was einen so glücklich macht, weil man das Problem jetzt gerade so toll gelöst hat.
Aber es würde ja darauf einzahlen, und damit hattest du das ganze Gespräch ja geöffnet, aber es wird doch darauf einzahlen, dass wir weniger Energie aufwenden. Das heißt also, im Energiesparmodus zu bleiben und wenig Energie aufzuwenden, mag zwar etwas sein, was unser Gehirn uns gerne vorschreiben möchte, aber es ist nichts, was uns gut tut. Verstehe ich dich richtig?
Ja, aber dein Leben damit zu verbringen, dass du auf dem Sofa sitzt und es dir schön bequem machst, führt dazu, dass du demnächst diesen Erdball nicht mehr bewohnen wirst. Weil du krank wirst oder ausscheidest oder.
Das heißt, wir sind in so einem Constant Battle gegen unser eigenes Gehirn. Das möchte quasi, dass wir Energie konservieren. Aber du hast gerade aufgezählt und definiert, dass genau das uns nicht nur A, krank macht, sondern B, wahrscheinlich auch unglücklich, weil wir uns einfach zu wenig mit dem tatsächlich realen Leben und seinen Herausforderungen auseinandersetzen.
Ja, aber das ist kein Constant Battle, sondern das ist das Grundmerkmal des Lebens, dass es nur dann lebendig ist, solange man immer wieder neue Dinge hinzulernt, immer wieder neue Lösungen findet für inkohärente Zustände. Das heißt, wenn du dir ein Leben schaffen willst, in dem es immerzu alles passt und alles bequem ist und alles schön ist, ist das der sichere Tod.
Mindful Moment. Ein bequemes Leben ist der sichere Tod. Das knallt uns Gerald Hüther hier einfach mal so vor den Kopf. Puh. Das sitzt erstmal, oder? Und gleichzeitig steckt darin vielleicht eine unbequeme Wahrheit. Wir Menschen versuchen oft, alles zu vermeiden, was sich unangenehm anfühlt. Konflikte, Unsicherheiten, Fehler, Ablehnung, Überforderung. Aber genau dadurch wird unser Leben manchmal eben kleiner, enger und leiser. Und anscheinend auch weniger wirklich lebenswert. Gerald beschreibt Glück nicht als Leben ohne Probleme, sondern als den Moment, in dem wir merken, ich kann damit umgehen, ich kann das lösen. Also nicht die Problemfreiheit macht uns lebendig, sondern die Erfahrung von Selbstwirksamkeit. Vielleicht magst du dich deshalb heute einmal fragen, wo halte ich mich gerade eher klein, damit alles bequem bleibt? Und welchem Thema, Gespräch oder nächstem Schritt gehe ich gerade aus dem Weg? Wenn wir mal ehrlich sind, dann stagniert nichts in der Natur, solange es lebendig ist. Warum sollte das bei uns also so anders sein? Leben ist Wachstum und aufzuhören, sich genau davor zu verstecken.
Jetzt gibt es aber doch auch andere Möglichkeiten. Du hattest diesen Hormoncocktail ja angesprochen, das Dopamin, das Belohnungszentrum, das da anspringt, wenn wir halt entsprechend so ein Problem gelöst haben. Aber das kriege ich ja auch durch andere Arten von Impulsen, die mir so einen Dopaminkick mal verschaffen. Ich glaube, das Ende, was du gesagt hast mit dem Düngen, ich habe den Namen jetzt nicht mehr im Kopf.
Neuroplastischen Bodenstoffe, ja.
Genau, ich glaube, das wahrscheinlich nicht. Ja, aber zumindest der Anfang, das Dopamin und die Bodenstoffe und die Glück. Das kann ich ja auch anderweitig, selbst wenn ich am Sofa sitze und mir die fünfte Folge reinziehe, vielleicht doch auch bekommen. Ist das vielleicht auch ein Grund, warum wir dann nicht mehr so in die aktive Auseinandersetzung suchen?
Nein, das ist ein anderes Erleben. Du kannst natürlich deinen Hirnstoffwechsel manipulieren mit Drogen oder Substanzen, die du dir da reinfällst. Aber das, was dabei herauskommt, ist ja nicht das gleiche Erleben, was du hast, wenn du erleben kannst und erleben darfst, wie du ein Problem, was dich die ganze Zeit beschäftigt. Und je länger es dich beschäftigt, umso toller ist es, wenn es dann plötzlich löst. So, das Beispiel, was wir da brauchen, man muss das immer irgendwie versuchen zu illustrieren. Dieses Bild, was ihr schon gesehen habt, da ist so ein kleiner Junge, der geht mit seiner Mama einkaufen und an den Kassen sind da so Stände aufgestellt und da sind die Überraschungseier drin. Und dann steht er da und brüllt rum und will so ein Überraschungsei haben. Die Mama schämt sich und irgendwie kann sie es auch nicht abwenden und dann gibt sie ihm das Überraschungsei und dann geht der hier durch die Kasse durch mit seinem Ei in der Luft und sie bezahlt. Und dieser Zustand, den der hat, der führt zur Aktivierung des Belohnungssystems. Den bezeichnen auch manche Leute als Glück, aber das, was da in Wirklichkeit sichtbar ist, ist Triumph. Das ist was völlig anderes als Glück. Und das merkst du dann, wenn du dir das andere Bild vergegenwärtigst, wo ein kleiner Junge, der jetzt gerade mit Mühe und Not gelernt hat, wie er sich aufrichtet, sich da am Tischbein hochzieht und dann plötzlich so dasteht und dir in die Augen guckt. Das ist ein völlig anderes Gesicht. Das ist Glück. Das ist ein großes Erlebnis. Er ist endlich so weit, dass er wie du auf zwei Beinen stehen kannst. Er hat einen Schritt ins Leben gegangen. Das ist was völlig anderes, als ob du ein Überraschungsei gekriegt hast. Das müssen wir auseinanderhalten und da ist meine eigene Disziplin, also die Hirnforschung, nicht so sehr gut darin, diese Unterscheidung zu treffen. Ich kann das gut unterscheiden. Ich sage, das ist ein total kohärenter Zustand, den dieser Junge erlebt, weil es verbindet ihn mit sich selbst, mit dem Papa, mit der Welt und allem. Das heißt, dass der so ein Riesenglück hat, ist kein Wunder. Währenddessen der dann mit seinem Gequengel dann dieses Überraschungsei endlich sich verschafft hat, das ist ein dürftiges Glück, einfach ein schales Glück.
Aber wo ist dann ja die Inkohärenz in dieser Bedürftigkeit, in diesem bedürftigen Glück?
Der Junge vor der Kasse, der hat jetzt einen Stimulus gekriegt, der hat gesehen, dass da so ein Überraschungsei liegt. Das hat diese Inkohärenz erzeugt, hat in ihm dieses Begehren geweckt, das Ei haben zu wollen. Das war sehr mächtig und hat sehr viel Inkohärenz gemacht. Und dann hat er alles Mögliche, was ihm eingefallen ist, in der Situation angestellt, um das Ei zu kriegen. Das ist die Inkohärenz. Und in dem anderen Fall, wenn der Junge sich mit Mühe und Not angeeignet hat, wie man auf zwei Beinen steht, besteht die Inkohärenz darin, dass er schon über lange Zeit immer so sein wollte wie der Papa und auch auf zwei Beinen stehen wollte. Das ist ein viel längerer Prozess, der geht viel tiefer und deshalb ist das Glück, was er erlebt und die Kohärenz, die er dabei empfindet, viel größer als das, was man mit diesem Triumphgeheul erlebt, wenn man das Überraschungseis sich ergattert hat.
Finde ich total nachvollziehbar. Also erstmal vom Prinzip her. Also das, was wir uns quasi so ein bisschen härter verdienen müssen und was wahrscheinlich auch an der Sache hängt, die für uns eine ganz andere Bedeutung hat, sich offensichtlich irgendwie auch anders anfühlen muss. Wenn wir ins Gehirn schauen und dann aber sehen, naja, aber bei beidem werden irgendwie relativ ähnliche, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, Botenstoffe oder Neurotransmitter ausgeschieden, dann frage ich mich, wie kann das Gehirn entscheiden zwischen so zu leicht verdientem Dopamin und ehrlich verdientem Dopamin, also Kinderüberraschungsei erquengelt versus ich habe es geschafft zu stehen.
Das ist eben genau das, was man nicht auseinanderkriegt, wenn man glaubt, dass dieses Glücksgefühl durch dieses Dopamin zustande kommt. Das Glücksgefühl kommt nicht durchs Dopamin, sondern dadurch, dass da plötzlich die Nervenzellen alle im ganzen Hirn und sogar bis in den Körper rein merken, dass es jetzt passt. Und dass sie plötzlich merken, jetzt braucht es nicht mehr so viel Energie. Ja, wir versetzen uns mal in eine dieser Nervenzellen hier vorne in der Frontalhirnrinde rein und merken, das ist jetzt Mist, weil die jedes Mal, wenn du den Papa siehst, klappt das nicht. Und dann feuern andere Nervenzellen noch quer und dann ist die Nervenzelle überlastet und dann muss sie sehen, dass sie irgendeine Lösung findet. Und was die dann machen, die Nervenzellen, ist, die versuchen dann ein Netzwerk zu bilden, mit dessen Hilfe sie Einfluss nehmen können auf das Geschehen. Also die eine Nervenzelle wird überlastet, die wird inkohärent, in der geht's nicht gut. Dann können die Hirnforscher noch weitermachen, können sagen, da fließt zu viel Kalzium rein, weil sie nicht genug Energie hat, um das rauszupumpen. Und dann ist sie kurz vor dem Untergang. Und dann braucht sie eine Lösung. Und die Lösung, die sie findet, besteht darin, dass sie seitlich einen Ast rauswachsen lässt, der eine andere Nervenzelle hemmt, die ihr gerade im Augenblick so sehr zu schaffen macht. Das ist wie im Betrieb. Also ich komme viel weiter, das zu erklären, wenn ich menschliche Beziehungen anschaue. Also bei euch in der Telekom, ja, wenn da so ein Querulant da ist, der dauernd blödes Zeug dazwischen redet, dann muss man sich irgendwas überlegen, wie man den stilllegt, hemmt. Dann machst du das Gleiche wie diese eine Nervenzelle. Und so müsstest du das ganze System betrachten, müsstest sagen, ja, es gibt Zustände, wo auf einmal alles so wahnsinnig toll zusammenpasst. Das sind dann auch seltene Zustände. Und es gibt Zustände, wo man vorübergehend mal in irgendeiner Region gerade mal ein bisschen Ordnung wiederhergestellt hat. Das sind die häufigeren Zustände, aber die tatsächlich angestrebten Zustände sind die des totalen Glücks. Ein Orgasmus ist ein Zustand totaler Kohärenz. Deshalb hat uns die Natur mit sowas ausgestattet. Wir haben immer noch diese alte Vorstellung vom vorigen Jahrhundert. Das haben uns diese Hirnforscher, die damals so von ihren Chemikalien begeistert waren, eingebläut. Und in Wirklichkeit ist das Hirn ein Beziehungssystem. Und ich komme viel weiter, wenn ich die Nervenzellen, die Menschen betrachte, die in einem sozialen System sich zu ordnen versuchen. Und dann finden die eben wie in einer Abteilung bei euch manchmal so einen Weg, wie sie das arrangieren. Der ist kurzfristig okay, aber langfristig ist er Mist. Und das ist für einen Mitarbeiter von euch ein ganz anderes Gefühl, wenn der sich, wie ihr das nennt, committed, wenn der also Teil des ganzen Unternehmens ist und sich auch dafür zuständig fühlt. Da ist der viel glücklicher, wenn er zu irgendwas beitragen kann, als wenn er irgendein Teilproblem löst und dafür eine Prämie kriegt. Das ist dieses mit dem Teilproblem lösen und Prämie kriegt, das ist dann das Überraschungsei und der Triumph. Und deshalb versuchen ja auch moderne Unternehmen, ein Klima zu schaffen, in dem die Mitarbeiter das Gefühl haben, dass sie dort Teil des Ganzen sind und sich auch für das Ganze verantwortlich fühlen.
Also was ich jetzt schon gelernt habe, ist, es scheint solche und solche Probleme zu geben. Und je nach Bedeutung des Problems oder der Herausforderung nehmen wir Gefühle von Glück komplett unterschiedlich wahr. Und gleichzeitig ist das auch nichts anderes als letztendlich auch eine Interpretation dessen, was in uns vorgeht. Du hast beschrieben, es gibt, also ich kann mir irgendwie so Glück so ein bisschen faken, indem ich mir vielleicht irgendwie besonders viel Eiscreme abends gönne. Oder ich kann wirklich was Meaningfules, was Großes machen, irgendwas, was mich mit anderen verbindet, also was eine große Bedeutung hat. Und da passiert mehr als ein kurzer irgendwie Dopamin-Spike, wie bei der Eiscreme oder wenn ich mit dem Handy rumswipe, weil stattdessen das komplette System quasi aktiviert wird. Und das sind diese Momente, in denen wir uns richtig lebendig fühlen. Und das wären auch die Momente oder damit eben auch Probleme, auf die wir uns mehr konzentrieren sollten, weil das dann die Themenstellungen sind, die Momente in unserem Leben, wo wir uns dann tatsächlich auch lebendig fühlen.
Ja, und wir können es ja mal konkret versuchen, indem wir uns fragen, ob nicht unter Umständen alles, was wir tagtäglich tun, was dazu beiträgt, dass etwas, was zusammengehört, getrennt wird. Das machen wir ständig, weil unsere ganze Arbeitsweise sieht so aus, dass wir immer zu was trennen müssen. Wir müssen das Denken, Fühlen und das Handeln trennen und wir müssen das eine vom anderen sortieren und immer müssen wir irgendwas trennen und wir müssen auch versuchen, mit anderen Menschen immer eine gewisse Distanz herzustellen. Dann reden wir uns mit sie an, damit der Abstand hinreichend gewahrt wird und es braucht einfach mal alles, was dazu beiträgt, dass Lebendiges, was eigentlich zusammengehört, getrennt wird, führt zu Inkohärenz.
Was sind typische Beispiele im Alltag, wo Sachen getrennt werden, die eigentlich zusammengehören?
Also das, was alle kennen, ist ja, dass man als Kind auf die Welt kommt und da ist das eins. Denken, Fühlen und Handeln ist eins. Ja, und dann kennst du aber auch diese Situation, dass da ein Vater mit seinem 5-jährigen Jungen an der Kirche vorbeigeht, da sitzt ein Bettler auf den Stufen, der sieht total zerlumpt aus. Was macht der Junge? Der guckt den Bettler an und jetzt guckt er den Papa an. Er möchte vom Papa wissen, was da ist. Der hat Mitgefühl, der Junge. Und der Papa soll jetzt die Orientierung bieten. Der Papa weiß aber in der Situation nicht, was er machen soll, geht um die Ecke rum, beugt sich runter und erklärt dem kleinen Jungen, warum der Bettler da sitzt und warum sie ihm nichts gegeben haben. Und dann kriegt der Junge für ein empathisches Gefühl, nämlich Mitgefühl, kriegt er eine kognitive Erklärung. Das Ergebnis davon, das nächste Mal, wenn der wieder so ein empathisches Gefühl hat, wird er mit einer kognitiven Erklärung, ach, die sind doch selber dran schuld, die hätten doch bleiben können, wo sie herkommen, kriegt er eine kognitive Erklärung und dann ist er innerlich getrennt. Da ist sein Denken, Fühlen und Handeln nicht mehr eins, sondern es sind verschiedene Schubladen, die er der Reihe nach aufziehen kann. Und solchen Menschen geht es innerlich nicht gut, weil sie nicht kohärent sind. Wir können das ja noch ein Stück weiter treiben und können sagen, wenn du eine Inkohärenz in deinem Hirn hast, dann führt das dazu, dass die sich dann auch immer ausbreitet. Das kennt man ja. Man fängt mit ein bisschen Unsicherheit an und dann wird es Angst und dann geht es hier ganz runter und dann erreicht es den Hirnstamm und dann musst du aufs Klo, dann kriegst du alle diese Körpersymptome. Und dann kommen im Hirn die Regelkreise alle durcheinander, die für deine Gesunderhaltung zuständig sind. Das sind die großen integrativen Regelkreise, die jetzt das Herz-Kreislauf-System regulieren, die das Immunsystem regulieren, die das vegetative Nervensystem regulieren, die das endokrine System regulieren. Wenn die durcheinander kommen, dann ist nur noch eine Frage der Zeit, wann du an irgendwas stirbst. Das heißt, es ist inkohärente Zustände kann ein lebendes System nicht lange aushalten. Und wir als Menschen haben eine Welt geschaffen, in der inkohärente Zustände für die meisten Menschen fast die Regel geworden sind.
Ich wollte gerade sagen, also wenn du sagst, Kohärenz bedeutet, und macht für mich hochgradig Sinn, Denken, Fühlen und Handeln sind im Einklang. Ja, spielen harmonisch miteinander. Und ich das Ganze damit versuche übereinzubringen, wie viele unterschiedliche Masken oder Personas die Menschen täglich an den Tag legen müssen. Also die sind ja jemand anders im Zusammenspiel mit der Partnerin, mit dem Partner, mit den Kindern, bei der Arbeit, mit den Nachbarn. Aber wie häufig sind sie wirklich sie selbst? Was wäre überhaupt das Gegenteil davon? Also wann bin ich überhaupt ich selbst? Also wie würdest du für dich die Frage beantworten, wann kannst du es dir auch erlauben, komplett du selbst zu sein?
Wenn ich daran erinnere, dass wir ja alle mit einem authentischen Selbst auf die Welt kommen. Das ist nicht kognitiv, sondern das ist sozusagen ein, nenn das mein Körpergefühl oder wie immer du das nennen willst. Und dieses authentische Selbst, was du am Anfang deines Lebens bist, das bleibst du auch in den ersten 2, 3 Lebensjahren. Und deshalb ist da alles eins. Und dann wächst du in eine Welt hinein, in der es nicht so ist, wie es sein sollte, damit es dir in dieser Welt gut geht. Die Erwachsenen wollen was von dir, die machen dich zum Objekt ihrer Absichten und Ziele und ihrer Bewertungen, die sagen dir, wo es lang geht und was du zu tun und zu lassen hast, mit dem Ergebnis, dass du dich in diese Welt der Erwachsenen hineinarbeiten musst, musst Lösungen suchen für das Problem, was du da hast, nämlich, dass du so, wie du bist, denen offenbar noch nicht gut genug bist oder dass die dir die Verbundenheit, nach der du suchst, nur dann geben, wenn du dich sozusagen schön brav verhältst und das machst, was sie alle wollen. Und damit musst du einen Teil von dir abspalten. Und das, was du da an Lösungen findest, das wird in einem Bereich deines Hirns, das ist oben, weiter oben, abgelegt als Lösung. Und dieses Ding, was du da im Laufe der Zeit ungefähr ab dem 3. Lebensjahr aufbaust, ist als Ich-Konstrukt. Das ist das Konstrukt von dir selbst über dich selbst. Und das ist nicht im Einklang mit deinem authentischen Selbst. Du musst sogar, damit du das Ich-Konstrukt aufrechterhältst, Teile deines authentischen Selbst unterdrücken. Und da ruft es unten bei uns Männern zum Beispiel, kümmere dich doch mal ein bisschen um deinen Körper. Ja, aber man will ja Karriere machen, man hat jetzt keine Zeit, sich um den Körper zu kümmern, was die nächste Deadline noch fertig machen. Und deshalb bleibt man vor dem Apparat sitzen und unterdrückt das Rufen aus dem eigenen Körper. Das war das authentische Selbst, das hat da gerufen und das Ich-Konstrukt hat es unterdrückt, damit du funktionierst. Und jetzt kann man weitergehen und sagen, wie viele Situationen gibt es für uns alle jeden Tag, überall, wo wir auf irgendeine Art und Weise zu funktionieren versuchen und die Erwartungen zu erfüllen versuchen, die an uns gerichtet werden, wo wir uns auch selbst zum Treiber machen und uns selbst antreiben, damit wir unsere eigenen Vorstellungen, worauf es ankommt, erfüllen. Das ist alles Ich-Konstrukt und das entfernt uns immer weiter von uns selbst und ist damit zutiefst inkohärent.
Jetzt haben wir eine Arbeitswelt gebaut, dann darf die auch noch sinnvoll sein und ich darf mich zugehörig fühlen, aber häufig genug erfüllen wir einen funktionalen Zweck. Ja, und selbst die Personalabteilungen heißen ja Human Resources, behandeln den Menschen als Ressource und messen an Produktivität. Und da steht, by the way, der Mensch immer im Nenner, ja, muss minimiert werden und der Output muss maximiert werden. Und auch in der Bilanz tauchen wir immer auf der Sollseite auf. Also das heißt, eine Unternehmenswelt, die einen Großteil der Wachzeit der meisten Menschen betrifft, die sozusagen das noch fördert, ja, dieses Funktionieren. Und wie sollen wir denn da wieder rauskommen?
Du musst erstmal wissen, warum du reingekommen bist. Der Grund, weshalb wir unser Leben und unsere Arbeit so organisiert haben, wie wir das heute haben, der ist ja nicht Gott gegeben. Und den haben uns auch nicht die genetischen Programme mitgegeben, sondern das haben wir selbst gebaut. Wir haben festgestellt, dass wir in hierarchisch geordneten Systemen, wo oben einer sitzt, der weiß, wie es geht, und den anderen sagt, was sie zu tun und zu lassen haben, dass wir da hocheffizient Leistungen vollbringen. Wir haben auch gelernt, dass in solchen Systemen, wo es von oben nach unten geht, alle auf der Karriereleiter ein Stück höher wollen und dass deshalb, ohne dass man viel Druck machen muss, ein wunderbarer Wettbewerb entsteht und ein Leistungsdruck und alle strengen sich an. Und das ist seit 10.000 Jahren so. Alle strengen sich an, damit sie hochkommen. Und du kommst ja nur hoch, wenn du irgendwas erfunden hast oder irgendwas in die Welt setzen kannst, was andere gut gebrauchen können. Für diese Anerkennung wirst du hochgehoben. Und wenn das jetzt aber 10.000 Jahre überall auf der Welt gemacht wird, weil das sich so bewährt hat, man kann ja auch wunderbar Kriege führen mit diesen hierarchischen Strukturen. Man kann den Nil als Bewässerungssystem ausbauen und die Pyramiden bauen und sogar auf den Mond fliegen. Wenn du das also so lange so gemacht hast, dann ist es nicht so ganz leicht, da wieder rauszukommen. Und vor allen Dingen hat sich ja durch die Gestaltungskräfte, die Menschen dann freisetzen in solchen hierarchischen Ordnungen, damit sie aufsteigen, die Welt ja dramatisch verändert. Und das sehen wir im Augenblick, die Welt, in der wir leben, unsere Lebenswelt, verändert sich durch die Gestaltungskraft des Menschen in einem Tempo, wie das noch nie da gewesen ist. Jetzt habe ich gerade die ersten Berichte über die letzte Messe in China gesehen, wo die dann ihre Roboter gebaut haben, die inzwischen Halbmarathon schneller als Leute laufen können.
Ja. Es sind allerdings auch einige umgefallen auf dem Weg zum Ziel.
Die haben ja dazu gesagt, voriges Jahr sind fast alle umgefallen. Ja. Und da kann ich dir schon jetzt sagen, im nächsten Jahr fällt kaum noch einer um. Da passiert so vieles. Und wenn man jetzt eine Welt hat, in der so viel Innovation passiert, wo so viel Veränderung stattfindet, dann ist das etwas problematisch für alle streng geordneten Systeme. Und deshalb funktionieren jetzt zu stark hierarchisch geordnete Systeme nicht mehr so gut. Ich glaube, das ist der Grund, weshalb in Unternehmen dann flache Hierarchien gesucht werden, die sich nicht ohne weiteres umsetzen lassen, weil die Mitarbeiter gar nicht daran gewöhnt sind, was selber mitzudenken und Verantwortung zu übernehmen. Und das ist aber auch der Grund, weshalb gesamtgesellschaftlich so viel Unruhe in der gegenwärtigen Welt ist. Kommen mit der Vielfalt, mit der Ambiguität, mit der Komplexität dieser globalisierten und digitalisierten Welt selber gar nicht mehr so gut zurecht. Weil in dieser Welt die alte Ordnungsstruktur, die unserer Gesellschaft Kohärenz verliehen hat, nämlich die pyramidenartige von oben nach unten, die ist dann nicht mehr zu gebrauchen. Es wird nie wieder einer kommen, der so viel Grips hat und so schlau ist, dass der dieses ganze System durchschauen kann. Geht nicht mehr.
Was ja die Sache wahrscheinlich an sich erstmal dann nur schlimmer oder noch schwieriger macht. Wir kamen ja von der Frage rund um, was können wir tun, um wieder stärker an das Selbst heranzufinden und mehr aus den Masken herauszufinden. Und dann sagtest du, naja, erstmal ist ja auch so eine Fragestellung, die, wie sind wir überhaupt da reingekommen? Und so waren wir dann quasi in dieser Pyramidenlogik gelandet. Wenn wir jetzt davon ausgehen, das wird zunehmend komplexer, und vielleicht noch volatiler und noch unsicherer, dann heißt das ja schon mal, dass der Kontext, nach dem es uns eigentlich sehnt, nämlich Sicherheit, Stabilität, mehr Ruhe, das wird hier erstmal nicht einkehren. Wenn wir davon ausgehen, es kehrt nicht ein, wie kann es trotzdem gelingen, wieder stärker diesen Veränderungsprozess anzustoßen, wieder stärker dem eigenen Selbst näher zu kommen und damit auch authentischer und Hypothese auch dann wieder noch glücklicher leben zu können?
Ja, das ist jetzt der Augenblick, fast als hätte ich ihn herbeigeredet, an dem ich meinen Lieblingsbegriff, den ich in die Welt gebracht habe, an euch weitergeben darf. Und dieser Lieblingsbegriff heißt Kohärenz, Wiederherstellungs-, Kompetenz, Gefühl. Also, wenn ich jemand bin, der immer wieder merkt, es wird inkohärent und ich habe immer wieder auf unterschiedliche Weise gelernt, diese inkohärenten Zustände kohärenter zu machen, dann erwerbe ich damit eine Kompetenz. Das heißt, mir macht ein inkohärenter Zustand nichts mehr aus, weil ich genau weiß, kriege ich sowieso gebacken.
Aber ganz kurz darf ich dich fragen, aber das würde ja bedingen, dass wir einen Einfluss auf unsere externe Umgebung auswirken können. Also können wir überhaupt Situationen kohärenter machen oder ist es nicht eher, dass wir quasi sicherstellen können, dass wir selbst mit weniger Widerstand auf die Situation reagieren und als quasi Second Order daraus dann für uns selbst ein kohärenteres Gefühl im Zusammenspiel mit der Situation entsteht?
Das ist egal, das ist beides. Wenn mein Abfluss zu Hause verstopft ist und ich noch nie einen Abfluss sauber gemacht habe, und meine Frau mir dann sagt, du bist eine Pfeife, weil du noch nicht mal einen Abfluss reparieren kannst, dann habe ich in Bezug auf Abflussreinigung keine Kompetenz. Und deshalb macht mich das verrückt und ich kriege eine Inkohärenz und ich habe nicht das Gefühl der Kohärenz-Wiederherstellungskompetenz in Bezug auf den Abfluss. Und dasselbe gilt natürlich, wenn ich mit bestimmten Vorstellungen herumlaufe, die dazu führen, dass ich dauernd anecke und in Probleme gerate, weil ich also der Meinung bin, alle müssen so denken wie ich und alle müssen alles kontrollieren und immer dieselbe Ordnung halten wie ich, dann kriege ich auch dauernd inkohärente Zustände. Und dann käme es darauf an, wenn ich Kohärenz, Wiederherstellungskompetenz hätte, dass ich in der Lage bin, meine eigenen Vorstellungen zu hinterfragen. Klar. Dann muss ich mich fragen, warum bin ich denn hier so ein Ordnungsfanatiker, der anderen auf den Zack geht mit seinen Vorstellungen, wie das alles gemacht werden muss. So, und das ist dann ein Zustand, in dem du nicht mehr unglücklich werden kannst, sondern in dem du eigentlich dauerhaft glücklich bist, weil du ja ständig weißt, es ist egal. Es kann kommen, wie es will. Ich krieg's hin. Und das könnten wir natürlich im Zusammenleben so handhaben, dass wir uns gegenseitig ermutigen. Das heißt, wir helfen uns gegenseitig, diese Kohärenz-Wiederherstellungskompetenz, man könnte auch Problemlösungskompetenz, in bester Weise herauszubilden. Und da ahnt ja schon, wenn ich das so sage, wie kannst du denn eine Problemlösungskohärenz herausbilden, wenn du ständig versuchst, alle Probleme loszuwerden? Wenn Eltern ihre Kinder schon davor schützen, dass die bloß kein Problem haben und ihnen alle Steine, die es da gibt, aus dem Weg räumen, das ist der beste Weg in den Untergang. So ein Kind kann überhaupt keine Kohärenz entwickeln. Oder wenn Kinder mit Problemen oder auch Erwachsene mit Problemen belastet werden, die einfach nicht lösbar sind, wo man nun verzweifeln kann, dann kann man kein Gefühl herausbilden, dass man jemand ist, der die Probleme, die es so gibt, auch gut lösen kann. Und deshalb ist die Anzahl derjenigen Menschen, die dieses Gefühl haben, hey, ich freue mich, wo ist das nächste Problem? Es wird mir langsam langweilig am Sofa, ich brauche schon mal wieder ein bisschen was. Da sind nicht so viele da. Das wird natürlich auch nicht propagiert, weil da kann man auch nicht so viel verkaufen an solche Leute, die können ihr Leben ja selber meistern.
Mindful Moment. Gerald Hüther beschreibt hier wahrscheinlich etwas, das wir alle kennen. Denn wie oft bringen wir uns selbst jeden Tag aus dem Gleichgewicht? Du fühlst etwas, aber erklärst es weg. Du sagst ja, obwohl du innerlich eigentlich das Nein fühlst. Dein Körper sendet Signale, aber du funktionierst einfach weiter. Das ist innere Inkohärenz, wenn Denken, Fühlen und Handeln eben nicht mehr zusammenpassen. Und genau das kostet Energie. Die entscheidende Frage ist deshalb nicht, wie vermeide ich solche Probleme oder ganz allgemein unangenehme Gefühle, sondern wie finde ich wieder zurück zu mir? Je öfter du erlebst, dass du nach Stress oder Unsicherheit wieder in innere Stimmigkeit zurückfindest, desto stärker wird das, was Hüther Kohärenz-Wiederherstellungskompetenzgefühl nennt. Das Vertrauen, ich kann mit dem Leben umgehen. Nicht durch Theorie, sondern Erfahrung. Ich kann ein schwieriges Gespräch führen. Ich halte aus, ohne mich sofort abzulenken. Ich kann Fehler machen und neu anfangen. Und was tust du, um dieses Gefühl zu stärken?
Du sagst also, es ist wichtig, das eigene Kohärenz-Wiederherstellungskompetenzgefühl zu entwickeln, weil uns das dabei hilft, quasi mehr Selbstwirksamkeit zu empfinden, zu spüren, es kommen unterschiedliche Probleme unterschiedlicher Größe und ich bin in irgendeiner Form in der Lage, mit diesen Problemen konstruktiv umzugehen und sie zu lösen. Und wenn das der Fall ist, welches Gefühl löst das aus? Also warum ist das gut für die Menschen? Warum sollten sie das suchen, Gerald?
Ich freue mich auf das Leben mit all seinen Problemen und ich versuche nicht, ein Leben führen zu wollen, was es gar nicht gibt, nämlich wo keine Probleme sind. Das ist eigentlich der Weg, wie man das Leben annimmt. Spannend ist aber der eine Umstand, das habe ich ja nicht ohne Grund hinten dran gehängt, Kohärenz-Wiederherstellungskompetenzgefühl, weil das nichts nützt, wenn jemand diese Kohärenz-Wiederherstellungskompetenz hat, aber das nicht in sich spürt. Das ist ein bisschen ein Seitenhieb auf die objektive Wissenschaft. Erst dann, wenn du das auch in dir spürst, kriegt es eine Kraft. Davon, dass du es kannst, hat es noch keine Kraft, noch keine Bedeutung für dich. Es geht ja um die Frage, mit welchem Schwung wage ich mich an die nächste Herausforderung? Und da kannst du 100-mal sagen, du hast doch alle Kompetenzen, das kannst du, das kannst du, das kannst du, das kannst du. Nee, ich muss das Gefühl haben, dass ich bisher ganz viele unterschiedliche Herausforderungen auf jeweils adäquate Weise gelöst habe. Und mit diesem Gefühl gehe ich los. Und das ist dann der Grund, weshalb ich es auch schaffe.
Und dann gibt's aber immer wieder diese Momente, also ich meine, ich kenne das von mir, ich kenne das aber auch, wenn ich mein Umfeld schaue. Es gibt ja schon Verhinderer, die uns davor abhalten, vielleicht auch dieses Gefühl in einem gewissen Umfang, Ausmaß zu entwickeln. Ja, und
mehr als genug.
Und wenn ich jetzt mal nur so von den kleinen inneren Saboteuren spreche, man, da hat ja jeder so seine Baustellen. Also sehr, sehr häufig ist es ja sowas wie so ein gewisses Infragestellen, bin ich gut genug, bin ich kreativ genug, bin ich schlau genug, stark genug, jung genug, um diese Sache jetzt wirklich zu lösen? Und dann sagt mir mein Verstand vielleicht ganz häufig, nein, bist du nicht. Und dann hält mich das irgendwie zurück. Also ich merke Angst, Sorge, aber vielleicht auch so eine Art zu negativer Blick in die Zukunft. Das würde ich auf jeden Fall zu diesen Saboteuren zählen. Wie siehst du das?
Es ist wirklich so spannend. Wir müssen alles einzeln angucken, bevor es wieder in dem üblichen Brei versinkt. Du weißt, dass du als Kai in den ersten 2, 3 Lebensjahren immer gedacht hast, dass du die Welt bewegen kannst. Du hast nicht an deinen Fähigkeiten gezweifelt. Du fandst dich toll, du fandst das Leben toll und du fandst jeden Tag toll und jeden Moment wurde wieder irgendwas gestaltet und entdeckt hast und manchmal bist du hingeflogen. Es hat auch nichts gemacht, bis wir aufgestanden. Das ist das Grundlebensgefühl eines Menschen. Und wenn du später in der Schulklasse sitzt und du sagst, für Mathe bin ich zu doof, dann ist das deine kohärenzstiftende Lösung, die du gefunden hast, weil dir ein Schullehrer in Mathe so viel Leid zugefügt hat, dass du keine Lust mehr hast, weiterhin so eine Inkohärenz zu erleben, dass du schon wieder bei der Rückgabe der nächsten Mathearbeit eine 5 hast. Und deshalb ist es dann auf einmal für dich eine tolle Lösung. Aha, für Mathe bin ich so gut. Dann kommt noch irgendeiner, sagt, das ist erblich und das hat die Mutter auch schon. Und wir können in dieser Familie kein Mathe. Und dann bist du raus. Beim nächsten Termin kriegst du die Arbeit zurück. Ah, Kai hat wieder eine 5 in Mathe, aber bei dir ist ja sowieso 5 verloren. Und dann tut dir das nicht mehr weh. Du kommst nicht mehr in einen inkohärenten Zustand, weil du weißt ja, dass du zu blöd bist. Das sind Selbstzuschreibungen. Das ist deine Lösung für sehr, sehr ungünstige Beziehungserfahrungen, wo du von anderen zum Objekt gemacht worden bist. Ja? Jedes Kind kann auch singen. Mich haben sie ja mit diesem Musikunterricht fertig gemacht, sodass ich bis heute glaube, ich könnte gar nicht singen.
Ja, same plus 1. Du sagtest ein paar Mal dieses Objekt, wir machen andere zum Objekt. Wie sieht es aus, wenn ich jetzt aktiv jemand anderen zum Subjekt mache? Ja, was ändert sich an Sprache, an Ansprache, an Haltung gegenüber so jemandem?
Also du machst ihn zum Objekt deiner Erwartungen und Absichten. Und dann machst du ihn vielleicht auch noch zum Objekt deiner Belehrungen und dann machst du ihn auch noch zum Objekt deiner Bewertungen und am Ende auch noch zum Objekt deiner Maßnahmen und Anordnungen. Das ist dieses ganze Spektrum. Und jetzt kannst du dich fragen, ob du überhaupt in dieser Gesellschaft leben kannst, ohne dass du das täglich machst mit anderen. Da werden die meisten sagen, das geht ja gar nicht. So, und dann sage ich, wenn wir das nicht schaffen, werden wir auf diesem Planeten nicht überleben, weil das viel zu viel Energie braucht. Wir verletzen uns ständig, indem wir einander wie Objekte behandeln. Ein Auto und Kühlschrank ist ein Objekt. Mit dem kann ich irgendwas machen. Das kann ich verbiegen, ihm die Reifen abschrauben und es irgendwie verändern. Aber ein Mensch ist ein Lebewesen. Das ist kein Objekt. So, und da müssten wir sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, jedes Lebewesen ist ein Subjekt. Auch die Erbse und die Bohne. Und da merkt man schon, da kommt man jetzt in Teufels Küche, weil das ist in unserem philosophischen und christlichen Gedankengebäude kein Platz für sowas. Und deshalb ist es dann die einzige Möglichkeit, die man hat, dass man nochmal guckt, wie kann ich das denn machen, dass ich in einer Begegnung mit einem anderen Menschen ihm signalisiere, dass ich ihn nicht als Objekt betrachte. Und das geht damit los, dass du dich zeigst als Subjekt. Zum Beispiel könntest du lächeln und dann zeigst du dich und dann sieht er, dass du es gut mit ihm meinst. Und da passiert immer das Wunder, dass der andere plötzlich, wenn du dich zeigst, zeigt er sich auch. Und dann begegnen 2 Subjekte einander. Du kannst es auch bewerkstelligen, indem du einfach mal ehrlich und offen bist und dem anderen sagst, dass du auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen hast und dass du auch als Chef ab und zu mal einen Fehler machst. Und dann siehst du plötzlich, wie dem Mitarbeiter die Augen anfangen zu leuchten und der dann sagt, Mensch, Chef, wenn das so ist, das nächste Mal, wenn mir sowas auffällt, komme ich und sag's dir. Ja, großartig. Dann kriegst du plötzlich ein ganz anderes Klima in die Abteilungen und ich habe ja mit dieser Akademie für Potenzialentfaltung solche Gemeinschaften begleitet. Ich kann nur sagen, es geht. Wir arbeiten nicht an Techniken, wie man das macht, sondern wir arbeiten im Grunde genommen nur an dem einen Punkt, nämlich die Mitglieder einer solchen Gemeinschaft dazu zu bringen, dass die das überhaupt wollen. Das ist das Kunststück. Wenn die wollen, können die das. Mit anderen Worten, die meisten wollen es nicht. Die meisten schützen sich vor zu viel Nähe, weil ihre Lösung auf Verbundenheit und Nähe, die sie gesucht haben, darin bestanden hat, dass sie sich von anderen losgesagt haben, weil die Art und Weise, wie ihnen andere auf den Pelz gerückt sind, ihnen zu viel war. Und so kannst du überall durchgehen, da wollen die Menschen nicht mehr verbunden sein, die wollen sich auch nicht auf andere einlassen, die wollen eine Distanz schaffen und reden sich damit sie an und machen da große Tänze, dass sie da nicht einander zu nahe kommen. Und so konntest du durch alles durchgehen und es ließe sich alles von heute auf morgen durchbrechen, wenn du in der Lage wärst und die Kraft hättest, dich zu zeigen. Und das ist jetzt die interessante Frage, warum haben die Leute diese Kraft nicht, sich zu zeigen? Und sich auch zu offenbaren und sich auch verletzlich hinzustellen. Also einfach zu sagen, ich bin auch nur ein Suchender. Das mache ich zum Beispiel sehr gerne. Ich sage, unser Hirn ist lebenslang und plastisch. Das kann sich die ganze Zeit verändern. Deshalb sind wir alle Suchende. Und Suchende können sich verirren. Und deshalb ist total in Ordnung, wenn sich jemand von euch unterwegs verirrt. Wir müssen uns nur helfen, wieder zurückzufinden. Alleine kriegt man es nicht so gut hin. Wenn man sich verirrt und verwickelt hat, braucht man eine Art Entwicklungshelfer, der einen da wieder raus.
Welche Rolle spielt hier Angst? Wovor haben Menschen vielleicht Angst? Spielt das eine Rolle an der Stelle?
Also Angst ist ja ein ganz wichtiges Gefühl, was immer signalisiert, jetzt wird es gefährlich. Und die Angst unterscheidet nicht, ob es jetzt gefährlich für dich wird als Lebewesen, existenziell als sozusagen authentisches Selbst. Das Wasser steigt oder das Haus brennt oder so, dann musst du dein existenzielles, authentisches Selbst retten. Aber die meiste Zeit, die wir in Angst verbringen, verbringen wir damit, unser Ich-Konstrukt zu retten. Wir haben Angst, von anderen in Frage gestellt zu werden. Wir haben Angst, nicht gesehen zu werden, nicht ernst genommen zu werden. Irgendwie zu versagen oder was falsch zu machen. Das sind alles soziale Ängste, die dadurch entstehen, dass wir uns mit unserem Ich-Konstrukt so sehr identifizieren, dass wir das erleben als völlige Demontage unseres Selbst, wenn uns dieses Ich-Konstrukt in Frage gestellt wird. Ich sehe ein ähnliches Phänomen jetzt bei jungen Leuten, die total in den sozialen Medien abgesunken sind. Die leben eine virtuelle Welt mit einem Selbstbild, und dann kommen die und sagen, jetzt hat er mich gelöscht. Und das sagen die mit einer Art und Weise, als wären sie eben gestorben. Und die empfinden das auch so. Einmal habe ich darüber gelacht, mache ich nie wieder. Die empfinden es als Mord, wenn sie nicht mehr dazugehören dürfen. Und die haben Angst. Deshalb sind die auch bereit, in dieser Blase, wo sie da dazugehören, alles zu tun, was die anderen da wollen, damit sie da nicht rausfliegen. Und deshalb... Ja, die Angst ist was Furchtbares, aber die Angst ist eigentlich Ausdruck der Tatsache, dass die Liebe fehlt. Früher habe ich immer gedacht, okay, Angst ist das, was man hat und was auch entsteht durch Inkohärenz. Das gibt es eben, kann man nicht vermeiden, muss nicht so viel sein wie jetzt und muss auch nicht immer gleich Angst haben, dass das Ich-Konstrukt da in Brüche geht. Aber ich habe dann gesagt, okay, die Angst überwindet man durch Vertrauen. Und dann habe ich immer gesagt, hier die Angst und dort das Vertrauen und deshalb müssen wir das Vertrauen stärken. Vertrauen in mich selbst, das Vertrauen, dass wenn ich alleine nicht weiterkomme, es andere gibt, die mir helfen, oder das Vertrauen, dass der liebe Gott oder irgendwas mir hilft. Das sind die drei großen Vertrauensressourcen gewesen. War ich total zufrieden. Und dann habe ich plötzlich dieses Bild bekommen, wo ein Vater mit seinem Sohn an einem reißenden Bergfluss steht und wo der Junge in das Wasser fällt. Und wo er sieht, da vorne geht's runter. Glaubst du, der fragt sich, ob er jetzt die Kompetenz hat, ob er schwimmen kann oder was? Der springt einfach hinterher. Und was ist das, was den dazu bringt, da hinterher zu springen? Das ist Liebe. Und deshalb ist das Gegenteil von Angst Liebe. Oder wenn man so will, das Gegenmittel gegen die Angst wäre die Liebe. Und in einer Welt, in der wir tatsächlich auf eine liebevollere Weise miteinander verbunden wären, hätten wir ja auch ein authentisches und bedingungsloses Interesse daran, dass sich der andere entfalten möge. Und wenn wir so miteinander umgingen, dass wir alles dafür tun, dass sich der andere entfalten kann, da braucht er keine Angst mehr zu haben vor uns. Und dann verschwindet die Angst durch die Liebe. Das ist so verrückt, weil das steht bei uns in der Bibel. Ich komme ja manchmal total blöd vor. Man kommt dann, wenn man die Dinge zu Ende denkt, bei Weisheiten und Wahrheiten ran, die stehen schon in der Bhagavad Gita oder in der Bibel oder in Texten, die sind schon 6000 Jahre alt. Das ist uraltes Wissen. Es ist uns aber leider unterwegs ein bisschen abhanden gekommen.
Bevor wir auf die Liebe zu sprechen kommen, ich würde das gerne mal für uns zusammenfassen. Ich fand das so spannend. Also dieses Zusammenspiel zwischen Angst, dem Ich-Konstrukt und auch dieser Subjekt-Objekt-Unterscheidung, die du vorgenommen hast. Also wir kamen von diesen Erfahrungen aus der Kindheit, zum Beispiel in der Schule, wenn du anfängst, dich selbst klein zu machen, nur um dein eigenes Selbstbild quasi irgendwie in Harmonie mit der schlechten Note zu bekommen, um quasi irgendwie wieder in diese Kohärenz zu kommen. Und das sind ja alles so Einzelerfahrungen, die dann letztendlich dazu beitragen, dass sich diese Persönlichkeit, diese Maske von uns, diese Persona nach und nach ausbildet. Und obwohl das ja eigentlich, also jetzt zumindest in dem Beispiel, keine wirklich positive Erfahrung war, scheinen wir danach alles zu tun, diese Maske, diese Identität, die wir dann Zeit unseres Lebens aufgebaut haben, bestmöglich vor anderen zu bewahren, sodass wir uns quasi nicht mehr authentisch zeigen. Und das ist das, was du sagtest, da spricht dann ein Objekt zu einem anderen Objekt, weil es Angst davor hat oder irgendwie davor zurückschreckt zumindest, sich als das zu zeigen, was er oder sie tatsächlich ist. Es ist ja total verrückt. Also eigentlich müsste es ja sehr befreiend sein, ne, für jeden Menschen in der Lage zu sein, diese Maske endlich mal fallen zu lassen und sich von diesen falschen Identitäten, die man im Laufe der Zeit aufgebaut hat, zu trennen. Eigentlich müssten sie ja das Leben beschweren, aber offensichtlich scheint ihr Nutzen dann doch so hoch zu sein, dass wir dazu tendieren, die Masken weiter anzubehalten.
Hm, hast du schön rausgearbeitet und das ist der Grund, weshalb ich das nicht Masken nenne, sondern Lösung. Wenn ich das Lösung nenne, weißt du, wenn ich sage, das ist deine Lösung, dass du dann immer so klug tust und so einen Blick aufsetzt, dass jeder denkt, du wüsstest Bescheid, das ist die Lösung, mit der du durch die Welt gehst. Du willst immer anderen den Eindruck erwecken, dass du besonders gescheit bist.
Ja, genau.
Diese Lösung hat dich ja auch weit gebracht. Jetzt hast du eine bestimmte Position damit erreicht, du hast auch besonders Erfolg gehabt. Und das ist doch klar, dass du dich mit deiner eigenen Lösung jetzt identifizierst, solange sie noch geht. Und du wirst von dieser Lösung, die du jetzt Maske genannt hast, aber die als Lösung viel besser zu beschreiben ist, weil man dann sieht, du hast ja die ganze Zeit einen Vorteil davon, von dieser Lösung wirst du nicht loslassen können, solange die noch einigermaßen funktioniert. Also Harald Junke, ich weiß nicht, ob er den noch kennt, war einer, der hatte eine Lösung. Auf der Bühne war der grandios. Aber als der dann ein bisschen älter geworden war und nicht mehr so auf der Bühne ankam und man ihn auch nicht mehr so oft sehen konnte und oder wollte, wo dann das Publikum ausblieb, wurde das immer furchtbarer für den. Der hat das nicht ausgehalten. Das ist das, was er so als Lösung gefunden hat. Ich muss die Bewunderung und anderer finden. Und dann ging das nicht mehr. Da ist das Erfolgsrezept zusammengebrochen. Und das geht vielen Künstlern so, wenn du dich so ein bisschen umguckst. Wenn die einmal gefundene Lösung, die sie sonst wohin getragen hat, nicht mehr erfolgreich ist, stürzen die ab und werden oftmals drogensüchtig oder alkoholsüchtig. Deshalb ist das so schwer, weil das ja eine selbstgefundene Lösung ist, die dir geholfen hat, kannst du nicht von jemandem verlangen, dass er das, was ihm durchs Leben geholfen hat, auf einmal loslässt. Nein, macht er nicht.
Aber aus deiner Erfahrung heraus, wie ist das? Also fällt das dem Gros der Menschen früher oder später auf die Füße?
Ja.
Wie drückt sich das aus? Wie? Wann?
Das drückt sich dort aus, wo du mal guckst, wenn es gibt ja so Befragungen auf dem Sterbebett. Hättest du dein Leben auch anders führen wollen? Hätte mich ein bisschen mehr um mich selbst kümmern müssen. Ich hätte meine Freunde nicht so vernachlässigen dürfen, Frau und Kinder. Und dann kommt eine ganze Litanei von Dingen, wo die dann auf dem Sterbebett endlich merken, sie haben das falsche Leben geführt. Sehr erfolgreich. Ne? Alles ist Geld, irgendwie Heu und so, aber war nicht genug. Weil das Entscheidende haben sie nicht hingekriegt.
Was wäre ein Lackmustest für jemanden, der 20, 30, 40, 50 ist, um diese Erfahrung nicht erst so spät zu machen, Gerald? Welche Fragen muss ich mir stellen?
Also die erste große Neuigkeit, die man sich ins Hirn schreiben sollte, heißt, du kannst einen anderen Menschen nicht verändern. Weder als Chef, noch als Vater, noch als was weiß ich was, sondern der Einzige, der sich ändern kann, ist derjenige, der sich diese Lösung selber ins Hirn gebaut hat. Du selbst kannst dich ändern. So, und jetzt heißt die Frage, was muss passieren, damit du auf die Idee kommst, nochmal nach einer anderen Lösung zu suchen, wodurch die alte bisher so gut oder jedenfalls einigermaßen geklappt hat. Und da gibt es die eine Variante, die kennt ihr alle, das ist dass du mit der alten Lösung so gegen die Wand fährst, dass du futsch bist. Das heißt Burnout oder so ähnlich. Was irgendwie immer man das nennt, ist ja egal. Das führt manchmal zu einer so starken inneren Erschütterung, dass so eine Person plötzlich ihr Ich-Konstrukt zertrümmert findet und sie kriegt wieder Zugang zu ihrem authentischen Selbst. Und dann steht die aus dem Zusammenbruch auf und sagt, ich habe das falsche Leben geführt. Ich sehe manchmal sowas. So, eben war er noch ein toller Unternehmer und durch einen Burnout ist er Imker geworden und ist in irgendein einsames Gebiet und hat dann Bienen mit so Honig gemacht. Das ist ein anderes Leben. Der hat sich aber irgendwie wiedergefunden. Das ist die eine Möglichkeit, das ist der Zusammenbruch, wo man dann immer so sagt, ja, manchmal gibt es das, dass man wie Phönix aus der Asche wieder hochkommt. Das ist aber gefährlich und das lässt sich auch keiner so gerne und freiwillig drauf ein. In der Masse geht das nicht. Das andere, zweite geht auch nicht in der Masse, das sind nicht gerne Sternstunde. Sowas gibt's auch, kennt ihr auch. Manchmal reißt es einem förmlich die Füße weg, weil man irgendwas erlebt. Im Kino, du liest ein Buch, du begegnest irgendjemand und plötzlich merkst du, das ist doch alles Scheiße, was wir machen. Und dann merkst du, das ist das falsche Leben. Meistens ist es aber so, dass du dann anschließend rausgehst aus dem Kino und dir erstmal noch in der Kneipe ein Glas Rotwein gibst oder so. Und dann ist es vorbei. Ne? Dann war das keine Sternstunde, das war eine Sternschnuppe. Also funktioniert auch nur selten. Und das, was ich jetzt in der letzten Zeit bemerkt habe und was offenbar funktioniert und was gar nicht so aufwendig ist, ist, dass man Menschen, die man mag, bittet und fragt, ob sie das nicht fertig brächten, ein kleines bisschen liebevoller mit sich selbst umzugehen. So banal. Versuch doch mal ein bisschen netter zu dir selbst zu sein. Also zum Beispiel als Mann dich nicht selber wie ein Objekt zu behandeln. Du bist kein Objekt. Und dein Körper muss auch nicht optimiert werden. Der würde schon ganz gut funktionieren. Und guck doch mal, ob du in deinem täglichen Leben dich an der einen oder anderen Stelle fragen könntest, ob das, was du jetzt gerade zu tun beabsichtigt, dir auch wirklich gut tut. Das ist der Schlüssel. Tut mir das gut, was ich jetzt hier mache? Mir tut das jetzt gut, mit euch so ein Gespräch zu führen. Aber es könnte auch sein, dass es ein ganz bescheuertes Gespräch wird und täte es mir nicht mehr gut. Und da muss ich auch die Kraft haben zu sagen, also Leute, es war nett, dass wir uns getroffen haben, macht es gut. Und dann gehe ich.
Aber mach das nicht wieder.
Das kann man lernen. Das ist ja nichts weiter, als dass man anfängt, ein bisschen stärker auf sich selbst zu achten. Und damit nimmt man dieses authentische Selbst wieder ernst. Es ist wie ein Prozess, in dem du dich unter dem Ich-Konstrukt selbst wiederfindest. Und dann kannst du dich ändern. Dann kannst du auf die Idee kommen, ja, ich guck mal, was ich eigentlich so brauche. Dann fragst du dich, was habe ich denn eigentlich für Bedürfnisse, die ich gar nicht richtig stillen kann in dem Leben, was ich jetzt hier führe. Die fallen dir dann auch ein. Dadurch kriegst du wieder Zugang zu deinen Bedürfnissen, kannst sie auch stillen, indem du dich darum kümmerst, dass das, was dir gut tut, dann auch passiert. Und das wiederum führt dazu, dass du kein Bedürftiger mehr bist. Und das ist ein interessanter Begriff. Mach's jetzt mal streng und sage, 90% der Bevölkerung in dieser gegenwärtigen Welt hier in Deutschland sind alles Bedürftige. Sie brauchen irgendwas. Die haben nicht das, was sie sich wünschen, sondern die brauchen irgendwas. Die müssen in Urlaub fahren. Die brauchen Geld oder irgendwas. Die wollen immer was von anderen haben und sei es auch nur Anerkennung und Wertschätzung. Immerzu laufen die rum mit diesem gierigen Blick, wo es noch irgendwas gibt, was sie kriegen könnten. Und das sind diejenigen, die aus meiner Sicht die Welt versauen. Es gibt auch andere, das sind aber dann deutlich weniger, die sind nicht mehr bedürftig. Die sind in der Lage, sich selbst ihre eigenen Bedürfnisse, die wirklich wichtig sind, nach Verbundenheit und nach Freiheit zu stillen. Die sind nicht im Außen, die sind bei sich und haben nicht das Gefühl, dass sie etwas von anderen noch kriegen müssten, sondern, und jetzt wird es interessant, das sind welche, die haben was zu verschenken. Also es gibt manchmal so Chefs, die müssen nicht die Anerkennung ihrer Mitarbeiter finden, sondern die haben Kraft und Unterstützung und Wohlwollen zu verschenken. Machen die auch. Das ist dann eine andere Welt. Das sind andere Menschen. Die kannst du auch alle auseinanderhalten. Die siehst du meistens sogar von Weitem schon, ob du jetzt wieder so einen Bedürftigen vor dir hast, der irgendwas von dir will. Oder ob da einer kommt, dem es gut geht und der seine Bedürfnisse selber stillen kann und der was verschenken kann.
Das heißt, dieses ich kann meine Bedürfnisse selber stillen ist jetzt nicht, da ist jemand auf dem Ego-Trip, sondern er ist eben nur nicht mehr bedürftig und hat deswegen die Möglichkeit und die Kraft, aus sich heraus zu geben.
Wunderbar, Oliver. Ja. Und an dem Beispiel siehst du schon, wie verranzt unsere Sprache ist. Ja? Weil ein richtiger Egozentriker, also wenn du einen in den Wald schickst, der rauskriegen möchte, was er eigentlich für Bedürfnisse hat, der sich finden will, dann geht der am besten weg in den Wald und sucht dort. Da fällt ihm das am schnellsten ein, was er braucht. Der Egozentriker, wenn du den in den Wald schickst, der wird verrückt. Der denkt ja nicht an sich, der denkt ja nur immer an diese, was er bei anderen absaugen kann. Das heißt, die können auch gar nicht alleine sein. Und deshalb kommen die auch gar nicht auf die Idee, sich zu fragen, was sie eigentlich für ein Bedürfnis haben, weil die sind ständig nur am Saugen. Und deshalb sind die gefährlich, weil die saugen auch andere aus. Da haben wir jetzt so komische Ausdrücke, toxische Männer und Frauen und was noch alles.
Ja, aber ich glaube, aber das hilft auch nicht, diese Sprache. Ich glaube, da finde ich deine Sprache präziser, weil es eben auf diese Bedürfnisstrukturen ja, abzielt. Und was er da mitschwingt, ist dieses wieder stärker in sich auch reinhören. Was brauche ich eigentlich wirklich? Nicht die nächste Handtasche oder das nächste Auto vor der Tür, sondern was tut mir wirklich gut, nachhaltig.
Ja, ja. Viele Menschen haben Schwierigkeiten mit dem Begriff Bedürfnis. Für die ist auch, wenn sie ein Eis essen wollen, ein Bedürfnis. Es gibt eine ganze Erziehungsmethode bei Kindern, bedürfnisorientierte Erziehung. Und wenn das Kind irgendwo vor dem Eisladen rumbrüllt, dann meinen die, sie müssten das erfüllen. Das, was wir da oftmals sehen, ist, wenn ein Mensch die wirklichen, es sind immer nur diese beiden Bedürfnisse, nach Zugehörigkeit und Verbundenheit einerseits und nach Freiheit und Autonomie andererseits. Wenn er die nicht stillen kann, dann entwickelt er Ersatzbefriedigungsstrategien. Und was da rauskommt, ist kein Bedürfnis, sondern ein Begehren. Und das ist ein anderes Wort. Begehren heißt, da steckt sowas Übergriffiges schon drin. Ich will das unbedingt haben. Begierde. Da ist auch die Gier schon dabei. Und vieles, wo die meisten Menschen sagen, das ist ein Bedürfnis, dann würde ich sagen, es ist kein Bedürfnis, ein Auto zu haben und möglichst schnell zu fahren. Es ist ein Begehren. Also eine Ersatzbefriedigung für etwas, was man nicht gekriegt hat. Ausdruck von Bedürftigkeit.
Jetzt hast du gerade eben noch zwei Wortpaare verwendet, die ich grandios finde. Zugehörigkeit, Verbundenheit auf der einen Seite und Freiheit und Autonomie. Jetzt würde ich gerne Freiheit und Verbundenheit oder Autonomie und Verbundenheit miteinander in Bezug bringen, weil wenn ich autonom bin oder frei bin, frei von, dann könnte ich ja geneigt sein zu sagen, ich brauche diese Verbundenheit gar nicht. Ich bin ja autonom. Warum gehört das trotzdem zusammen? Oder warum passt das zusammen als Bedürfnisstruktur?
Da bin ich wieder zu sehr Biologe. Und ob wir uns das nun immer wieder auch ausreden oder nicht, wir sind soziale Wesen. Es gibt den Menschen nicht in Einzahl. Punkt. Und wenn wir alleine sein müssten, könnten wir nichts lernen. Unsere gesamte Kultur, also alles, was du kannst, hast du von anderen übernommen. Und deshalb ist das Verbundensein so eine Lebensnotwendigkeit, wie man sich es gar nicht schlimmer vorstellen kann. Aber es gab wohl offenbar eine ganze Reihe von Interessen in der Gesellschaft, vor allen Dingen wahrscheinlich in der Industriegesellschaft mit dem Konsum, wo man den Leuten eingeredet hat, dass das mit der Verbundenheit irgendwie ein ziemlicher Quark ist, was Klebriges, und dass es um Autonomie und Individualität ankommt. Und deshalb ist das jetzt interessant, dass man das aus der Biologie und der Hirnforschung ableiten kann, dass jeder Mensch schon mit diesen beiden Grundbedürfnissen auf die Welt kommt. Das Bedürfnis nach Verbundenheit kannst du bei jedem Baby schon sehen. Das nennen die Säuglingsforscher dann Bindungsbedürfnis und Bindungszentrum im Hirn. Und das andere mit der Autonomie und der Freiheit, das nennen sie dann Explorationszentrum. Das ist dieses, was das Kind, sobald es einigermaßen sicher ist, dazu bringt, sich als Weltentdecker auf den Weg zu machen. Das ist sozusagen angelegt, strukturell angelegt und als tiefe Erfahrung mit auf die Welt gebracht, geht auch nie kaputt, kann aber unterdrückt werden. Du kannst deinen alten Gestaltungsdrang unterdrücken, wenn du nie was gestalten darfst. Dann brauchst du eine Lösung. Wenn du dauernd gesagt kriegst, was du zu tun und zu lassen hast, wie das ja häufig immer noch der Fall ist, dann brauchst du für das Problem, was dich sehr inkohärent macht, eine Lösung. Und die Lösung heißt, du willst nichts mehr gestalten. Null Bock auf Schule. Prima. Das ist eine Lösung.
Gerald, Also klassischerweise ist es ja so, wenn ich eine Sache steigern möchte, jetzt in dem Fall vielleicht diese, ich weiß nicht, ob es der richtige Begriff ist, wenn ich von natürlichen Bedürfnissen spreche, aber du hast hier Zugehörigkeit, Verletzlichkeit, Freiheit, Autonomie genannt. Ich habe jetzt einfach mal diesen Überbegriff gegeben, natürliche Bedürfnisse. Also wenn ich das steigern möchte, angenommen, ich hätte gleich viel Energie, müsste ich ja wahrscheinlich irgendwas anderes runterfahren. Und in dem Kontext von runterfahren hast du auch drüber gesprochen, dass es manchmal wichtig sein kann, sich zu überlegen, wo kann ich vielleicht auch mal etwas sein lassen? Wo kann ich ein bisschen liebevoller zu mir sein? Und ich habe das zumindest damit d'accord gebracht, dass ich verstanden habe, naja, also vielleicht gilt es dann auch manchmal, etwas weniger von bestimmten Sachen zu tun. Aber gleichzeitig habe ich unseren Gesprächsanfang noch im Hinterkopf, wo ich auch gelernt habe, es ist wichtig, sich seinen Problemen zu stellen und im Zweifelsfall eher nach mehr als nach weniger Problemen zu fragen. Ja? Also woran erkenne ich denn, was die Dinge sind, die ich durchaus gerne mal mehr sein lassen könnte, ohne gleichzeitig Gefahr zu laufen, mich vor zu vielen Problemen abschirmen zu wollen und damit dann auch wieder so diese Einbahnstraße zu fahren in Richtung eines Lebens, wo du auch sagtest zu Beginn, das ist nicht ganz so ratsam.
Das tut mir fast ein bisschen weh, wenn ich das jetzt sagen soll, weil das ist Ausdruck deiner Lebendigkeit. Und wenn du die nicht mehr hast, dann funktionierst du halt nur noch. Und wenn du diese Lebendigkeit in dir spürst, bleibst du immer neugieriger Mensch. Dann lässt du dich immer wieder neu auf Leben ein. Dann verliebst du dich auch immer wieder in jeden Eichenbaum, den du im Wald siehst. Und das hat was mit Lebendigkeit zu tun. Und kann sein, dass wir eine Gesellschaft geworden sind, wo die meisten Menschen zwar noch am Leben sind, aber dass sie das, was sie eigentlich lebendig hält, dass das weit abgesunken ist. Und das würde heißen, wir könnten uns auch gegenseitig ermutigen und einladen und inspirieren, diese Lebendigkeit wiederzuentdecken. Ich kann doch, bevor ich irgendeinem Mitarbeiter sage, wie blöd ich ihn finde, kann ich ihn doch mal fragen, ob er Lust hat, mit mir Tango tanzen zu gehen oder irgendwas. Es muss doch auch nette Dinge geben, wo der sagt, boah, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er mich das fragt. Aber ich probiere es mal mit dir. Wenn du immer nur alles für dich machst und dich von anderen abgrenzt, kannst du niemanden einladen und ermutigen, inspirieren. Es geht aber nicht anders. Wenn wir jemand ändern wollen, also zum Beispiel einer, wo wir uns sagen, der sollte jetzt unbedingt tanzen lernen. Und dann fangen wir an mit dem alten Abrichtungsmodus, kriegt er eine Belohnung, wenn er es macht, oder eine Bestrafung und Missachtung und negative Rückmeldungen, wenn er sich nicht darauf einlässt. Das heißt, wir sind immer im Abrichten. Also wenn wir denken, wir müssten einen Menschen verändern, sind wir davon überzeugt, dass wir das können. Und das, was wir aber machen, ist, wir verändern ihn nicht, sondern wir richten ihn ab. Weil das, was sein Verhalten steuert, was wir dann verändern, das ist ja die Haltung und die innere Einstellung. Das heißt, wir müssten ihm helfen, eine neue innere Einstellung zum Beispiel zum Tanzen zu finden. Aber doch nicht, indem ich ihm da irgendwie Bonbons gebe, wenn er schön tanzt oder Punkte oder Strafen androhe, sondern ich müsste ihn einladen und ermutigen und inspirieren, sich mal dieser wunderbaren neuen Erfahrung des Tanzens aussetzen zu wollen. Und wenn ich das gut mache, geht das. Und jetzt kommt was sehr Spannendes. Ich kann einen anderen Menschen nur einladen, wenn ich ihn mag. Jetzt wird's ernst. Als Dienstleister kann ich doch niemanden einladen. Als Lehrer, der seinen Job macht. Als Vorgesetzter, der da irgendwie durch den Dach kommen will, der kann keinen einladen. Du musst den anderen Menschen mögen. Und dann wird es noch schwieriger, weil, also erstens ist es dann so, dass die meisten sagen, das geht doch gar nicht. Doch, das geht. Du kannst, wenn du dich darauf einlässt und es willst, findest du in jedem Menschen irgendwas, was du magst, was du mögen kannst. Und dann hast du es. Und das Zweite ist, du wirst nur jemanden anderen mögen können, wenn du dich selber magst. Jetzt schließt sich der Kreis, dass das günstig wäre, wenn es mehr Menschen gäbe, die sich selber mögen. Das wären dann auch welche, die was zu verschenken haben und die andere einladen können. Und jetzt müssen wir als Letztes noch klären, das mache ich auch noch gleich hinten dran, warum es so viele Menschen gibt, die sich selber nicht leiden können und deshalb auch unleidlich sind. Das habe ich in der Corona-Zeit gelernt. Das hat was damit zu tun, dass man sich selbst dann nicht mehr leiden kann, wenn man gegen das verstößt, was als Ausdruck des authentischen Selbst, als innere Stimme sich in einem meldet, wenn man etwas tut, was man nicht tun sollte. wo man sich selbst verleugnet. Wenn man es innen ruft, bleib stehen, macht dann nicht mit und man macht trotzdem mit. Wenn man es innen ruft, das ist falsch, trenne dich davon und man macht es nicht, sondern macht weiter. So, und dann hat man eine Situation, wo man sich selbst nicht mehr leiden kann, weil das Wichtigste, was man hatte, nämlich dieses authentische Selbst, was einem zugerufen hat, wie man bei sich bleiben kann, das hat man verleugnet. Und ich glaube, dass das sehr viele Menschen gemacht haben, auch schon vorher, aber in einem ganz hohen Maße unter den Bedingungen, die wir während der Corona-Zeit erlebt haben.
Das passt ja aber auch gut wieder mit deiner Erfahrung dahingehend zusammen. Menschen funktionieren in Gruppen. Menschen wollen im besten Falle Teil einer Gruppe sein und empfinden soziale Abspaltung ja auch wirklich als psychischen Schmerz teilweise. Und dementsprechend scheint es dann so zu sein, dass die Werthaltigkeit, die man dem beimisst, Teil einer Gruppe zu sein, scheint in dem Moment höher zu sein, als die Werthaltigkeit, die daraus resultieren würde, authentisch mit sich selbst zu sein. Zumindest kurzfristig. Und mittel- oder langfristig fällt es dir aber auch wieder auf die Füße, korrekt?
Ja, das ist grandios. Jetzt hast du was auf den Punkt gebracht, was man eigentlich in der heutigen Zeit gar nicht so laut in der Öffentlichkeit sagen kann. Es ist offenkundig so, dass uns die soziale Verbundenheit mit anderen wichtiger ist als die eigene Unversehrtheit. Wir sind bereit, uns selbst zu verletzen, uns zu verleugnen, sonst was für eine Scheiße zu machen, nur damit uns andere toll finden. Da ist was grottenfalsch.
Das ist aber nicht diese Verbundenheit, von der du vorhin gesprochen hast, diese biologische Verbundenheit. Weil du hattest auch noch das andere Beispiel gebracht, wo eine Person ja gesagt hat, sie wurde jetzt gelöscht. Das ist ja aus dem sozialen Medienbereich. Ist das die gleiche Art von Verbundenheit?
Auch Leute, die einem Fußballverein angehören und jedes Wochenende da auf den Platz ziehen, das ist, die fühlen sich zutiefst verbunden. Und es ist das Bedürfnis nach Verbundenheit, was sich auf diese Weise auch zumindest einigermaßen stillen lässt. So ist das natürlich Verbundenheit. Und was ich vorhin gesagt habe, dass man auch versuchen kann, sich wieder mit sich selbst zu verbinden. Das wär's. Wenn du mit dir selbst wieder verbunden bist, dann ist das eine Art von Verbundenheit, die du nicht wieder kaputt machen kannst und die dich auch davor schützt, dass du dich selbst verhältst. Und aus dieser Haltung heraus, dass du mit dir selbst verbunden bist, kannst du dich dann fragen, nämlich frei und unbekümmert und ohne als Bedürftiger daherzukommen und auf die Anerkennung anderer angewiesen zu sein, dann kannst du dich fragen, welche anderen Menschen dir gut tun, mit wem du zusammen sein möchtest und mit wem lieber nicht. Aber da brauchst du diese freie Entscheidungsfähigkeit, die du nur hast, wenn du dich selber magst. Wenn dir, wie das der Kai eben beschreibt, die Zugehörigkeit so viel wichtiger ist, als du dir selbst wichtig bist, dann machst du das, was die anderen wollen. Das ist ein Mitläufer. Du kannst dich dann dafür selber noch weniger leiden.
Mindful Moment. Welch urmenschliches und urtragisches Dilemma Gerald hier gerade beschrieben hat. Dass wir oft beginnen, uns selbst zu verleugnen, um dazuzugehören. Wir werden leiser, sagen Ja statt Nein, passen uns an, um Verbindung, Sicherheit oder Liebe nicht zu verlieren. Doch wenn dieses Gefühl von Zugehörigkeit verlangt, Teile von dir aufzugeben, entsteht daraus oft eine tiefe Inkohärenz. Das Gefühl, nicht du selbst zu sein. Vielleicht magst du dich deshalb heute fragen, gibt es Kontexte, in denen ich mich gerade so stark anpasse, dass ich mich selbst dabei verliere? Welche Teile von mir halte ich zurück, um dazuzugehören? Und bei welchen Menschen muss ich mich eigentlich gar nicht verbiegen? Denn echte, also kohärente Verbindung entsteht nicht dort, wo du dich verleugnen musst, sondern dort, wo du ganz du selbst sein darfst.
Wir müssen ja lernen, mit uns selbst zurechtzukommen. Das heißt, wir kommen ja auf die abstrusesten Ideen, irgendwelche Hirngespinste von uns oder ursprünglichen Verhaltensweisen oder Dinge, die wir verbockt haben, in irgendeiner Form so zu legitimieren, dass es sich dann doch irgendwie okay anfühlt. Das ist wieder der Wunsch nach Kohärenz, ja?
Nur dürfte ich irgendwie eine Art von Kohärenz herstellen, selbst mit dem größten Blödsinn, ja. Und mit den größten Selbstbeschwichtigungen und Selbstlügen. Hauptsache, es passt wieder.
So, und das sind alles Anteile von dieser wilden identitären Rolle, die wir uns Zeit unseres Lebens aufgebaut haben und der wir gerecht werden möchten und die uns letztendlich zum Objekt macht. So, und jetzt sagtest du ja schon, irgendwie scheint Liebe hier so ein bisschen die Antwort zu sein. Wie gelingt es den Menschen wieder zu ihrem Selbst zu finden und sich selbst wieder liebevoller gegenüberzustehen? Weniger richtend, mit mehr Mitgefühl.
Also, was mir gut getan hat, ist diese tiefe Erkenntnis, die ich immer im Frühjahr jetzt also bestätigt bekomme, dass alles, was lebendig ist, offenbar dieses innere Drängen hat, sich zu entfalten. Gänseblümchen, Schlüsselblümchen, die Vögel jetzt mit ihrem Nesterbau und ich auch. So, das heißt, die Entfaltung ist das Grundmerkmal alles Lebendigen. Und wenn es etwas geben sollte, was sich nicht mehr entfaltet, dann ist es tot. Und jetzt heißt die Frage, wie kann man denn Menschen dabei helfen, dass sie diese Entfaltung erleben dürfen? Und da heißt die Antwort, das ginge dann, wenn ich ein wirkliches, bedingungsloses Interesse an deren Entfaltung hätte. Mit dem Gänseblümchen und dem Schlüsselblümchen geht mir das ganz leicht von der Hand. Die trete ich deshalb nicht platt, sondern helfe denen zum Licht, indem ich sie auch im Garten immer ein bisschen wieder frei mache von den Brennnesseln und so weiter. Das heißt, ich bin schon als Mensch ständig damit beschäftigt, dem, was ich liebe, zur Entfaltung zu verhelfen. Und wenn wir jetzt nochmal uns darauf einlassen, dass wir sagen, vielleicht ist unsere ganze Vorstellung von dem, was Liebe sein soll, falsch, würde ja nichts mehr machen. Wir haben schon so viel jetzt über den Haufen geworfen. Und wir suchen eine Definition oder eine Beschreibung von dem, was Liebe ist, die kompatibel ist mit der Art, wie wir unser Leben gestalten könnten. Dann würde das heißen, Liebe ist das bedingungslose Interesse an der Entfaltung des Geliebten. So, und wenn ich mich selbst lieben würde, hätte ich ein bedingungsloses Interesse an meiner eigenen Entfaltung. Da kann ich nicht auf dem Sofa sitzen und die Füße hochlegen und dieses blöde Fernsehprogramm angucken. Na, dann müsste ich mein Buch lesen oder ich müsste mal ins Theater gehen oder ich müsste mal raus in die Natur, müsste ein bisschen joggen und mich bewegen. Da gäbe es ganz viel zu tun, was meiner Entfaltung dienlich ist. Und es ist sozusagen lieblos, wenn ich so mit mir umgehe, dass ich diese Möglichkeiten für mich selbst zu sorgen gar nicht nutze.
Woran merke ich das? Ich meine, wir kommen immer wieder auf die ähnlichen Themen zurück, aber was gibt mir ein Signal, was diese bedingungslose Liebe für mich sein kann? Der Kai hat es vorhin gesagt, der 20-30-Jährige, der jetzt sagt, okay, ich bin bereit, das sind simplifiziert gesprochen, sorry, und nein, ich will nicht aufs Sofa, aber was dann? Wie finde ich es raus?
Ja, deshalb heißt es ja nicht bedingungslose Liebe, da weiß wieder keiner was mit anzufangen, sondern es heißt bedingungsloses Interesse an der Entfaltung. So, und dann kann ich mich fragen, habe ich das? Und das mache ich manchmal mit Eltern, da frage ich Eltern, hast du ein bedingungsloses Interesse an der Entfaltung deines Kindes? Dann sagen die ja. Was noch schöner ist, Kindergärtnerin. Ja, ja, natürlich. Und dann sage ich, das ist aber jetzt nicht so entscheidend, ob du dieses Interesse in dir spürst, sondern entscheidend ist doch schließlich, ob das Kind dieses Interesse spürt. Wenn das Kind das nicht mitkriegt, dass du ein Interesse dran hast, kannst du es auch lassen. Und dann merken die plötzlich, ja, ihr Interesse ist groß, aber ob es das Kind überhaupt merkt, wissen sie nicht. Und so geht das auch in Partnerbeziehungen und so geht es dann oftmals auch sich selbst gegenüber. Und ich muss doch auch merken, dass ich mich mag. Ich muss da auch ab und zu mal da sitzen und mich einfach nur freuen, dass ich jetzt also eher nicht im Sessel liegen geblieben bin, was ich auch hätte machen können, sondern dass ich rausgegangen bin und da draußen die Vögel da bei ihrem Gesang beobachtet habe.
Und doch scheint der Blick immer auf dem zu liegen, an was es mangelt, was noch nicht ausreichend da ist, was noch besser laufen könnte, wo es noch mehr bräuchte. Warum tickt unser Kopf so?
Weiß ich nicht, von wem du redest. Das könnte sein, dass das der Blick derjenigen ist, die wir vorhin als Bedürftige beschrieben haben. Die haben immer Mangel. Die können nie genug kriegen. Das siehst du jetzt, es gibt Bedürftige, die haben Reichtümer angehäuft, was sich jeder normale Mensch an den Kopf greift. Und trotzdem müssen sie immer noch mehr haben.
Ja, Also tendiert der Mensch nicht allein auch aus diesem Sicherungsmechanismus heraus dazu, grundsätzlich eher dazu zu tendieren, wobei ich glaube, das ist schon auch ein kulturelles Thema und damit auch ein gesellschaftliches, dass das Glas eher halb leer als halb voll ist. Einfach vor dem Hintergrund, dass wenn wir uns stärker darauf fokussieren, was potenziell besser sein könnte oder was noch nicht so gut läuft, dann sind wir tendenziell auch eher darauf eingestellt, irgendetwas an der Sache selbst zu verbessern, was ja dann wieder biologisch dafür sprechen würde, dass wir länger überleben, was ja dann potenziell darauf einzahlen würde, dass wir als Mensch quasi unserem Auftrag, uns fortzupflanzen und alt genug zu bleiben, bis die Kinder groß genug sind, bis sie selbst Kinder haben, Rechnung tragen würde. Also bringt es uns als Mensch eigentlich mehr darauf zu schauen, was nicht so gut läuft, als das, was gut läuft. Das aber steht auch wiederum unserer Selbstliebe im Weg, oder nicht?
Du stehst immer noch auf dem Schlauch der alten Vorstellung.
Oh, bitte korrigier mich.
Es ist nicht dazu da, dass man es überlebt. Sondern wir haben eben was gesagt, das ist wirklich ganz entscheidend. Alles, was lebendig ist, will sich entfalten.
Ja.
Das ernst nimmt, dann geht es hier nicht darum, irgendwelche Misslichkeiten zu vermeiden und es ein bisschen besser haben zu wollen, sondern da geht es um die Frage, dient das, was ich jetzt hier gerade erlebe, meiner Entfaltung? Kann ich es so gestalten, dass daraus ein Entfaltungsimpuls wird? Und dann wäre es ja häufig so, dass du sagen musst, ja, es wäre jetzt eigentlich ein Entfaltungsimpuls, wenn ich mir die Turnschuhe anziehen würde und rausgehen würde bei Regen, obwohl ich das jetzt gar nicht will, weil für mich wäre das gut. Dann rennst du nicht draußen rum, weil der Arzt dir gesagt hat, wenn sie nicht rennen, werden sie krank. Sondern du rennst da draußen rum, weil es dir damit gut geht, weil es einfach toll ist.
Müssen erst andere Bedürfnisse gestillt sein, bevor ich mich dazu aufraffen kann, mich um meine eigene Entfaltung zu kümmern? Was muss im Vorfeld schon stimmig sein und vorliegen, dass der Mensch sagt, so, und jetzt geht es um das Thema Entfaltung. Oder sagst du, das ist unabhängig von weiteren Faktoren. Das ist eigentlich eine ganz grundlegende... Das
findet immer dann statt, wenn das System nicht in Inkohärenz kommt. Und in eine notorische Inkohärenz kommt es dadurch, dass es diese Erfahrung machen muss, dass du die Erfahrung machen musst, dass du deine Grundbedürfnisse nicht stillen kannst, nämlich Verbundenheit einerseits und andererseits Autonomie. Und das erlebst du immer dann, wenn dich andere zum Objekt machen. Also die Tatsache, dass du von jemandem zum Objekt gemacht wirst, hat automatisch eine Verletzung beider Grundbedürfnisse zur Folge. Deshalb ist das auch so inkohärent, was da entsteht. Wenn ich dich zum Objekt mache, lieber Oliver, und ich sage, du guckst aber hier blöd und so, als hättest du überhaupt nicht verstanden, worüber wir hier reden, dann ist das zarte Bändlein der Verbundenheit, was sich jetzt zwischen uns gerade aufgespannt hat, sofort zerrissen. Mit mir wirst du nichts mehr zu tun haben wollen. Ja, und genauso ist es so, wenn ich sage, Kai, die Art und Weise, wie du hier redest, versuch doch mal einen ganzen Satz zu reden, das ist doch alles Stümperkram. So, und habe ich dir deine Autonomie genommen und schon bist du nicht mehr mit mir verbunden. Dass ich dich zum Objekt meiner Bewertung mache, bist du gezwungen, jetzt für dich irgendeine Konsequenz zu ziehen. Und dann ist das alles inkohärent und deshalb gibt es dann nur noch Ersatzlösungen. Die Ersatzlösung könnte sein, dass du dich von mir trennst, sagst, mit dem Blütenhüter will ich nie wieder was machen. Überhaupt diese ganze Podcast-Kacke ist überhaupt nicht meins. Und da kannst du sonst was für Lösungen finden. Das sind alles blöde Lösungen, weil da entfaltet sich nichts.
Dieses Thema Bewertung, das spielt ja eine Riesenrolle. Und ich meine, es fängt natürlich viel zu früh an, vermutlich. Mit Schulen geht aber dann immer weiter. Wir werden ja ständig bewertet. Also entweder wir werten uns oder werden von anderen bewertet. In Unternehmen gibt es dann entsprechende Performance-Bewertungen und was weiß ich für Rankings. Ja, und auf Instagram werden wir geratet und geliked und ich weiß nicht was. Das macht ja unglaublich viel mit uns. Ja. Und das, was du hier vorschlägst, hier ist ja, ich will ja rauszukommen, sie als Subjekt zu nehmen. Das heißt, ich bin ja nun wertungsfrei. Ja, und ich versuche es auch so durchs Leben zu gehen. Es fällt super schwer, aber es ist so angenehm, eben nicht zu werten.
Was Menschen brauchen, ist eine Rückmeldung über das, was sie da vollbracht haben. Aber was sie nicht gebrauchen können, ist, dass sie in der Art und Weise, wie sie unterwegs sind, von anderen bewertet und damit zum Objekt werden.
Genau. Also ich kann ja Feedback geben und ich kann ja sagen, was ich beobachtet habe, dass ich das wertschätze, aber die Wertungskomponente, ist ja nichts Absolutes. Ja, das ist ja, was ich sehe.
Ja, und wir kriegen die Bewertung so schlecht aus unserem System raus, weil sie aus historischen Gründen es uns immer leicht gemacht hat, in diesen hierarchischen Ordnungssystemen das Sieb einzustellen, durch das man musste, damit man nach oben kam. Also die Schule bewertet doch nicht deshalb, weil man bewerten muss, sondern weil das ihre Aufgabe ist, Selektion durchzuführen und die schlechten Erbsen von den besseren Erbsen zu trennen. Und wenn man das richtig gut macht in der Schule, ist die Schule keine Schule mehr, sondern eine Erbsensortieranlage. Ja, es ist einfach bitter. Und es ist ja, was dabei rauskommt, nämlich Erbsen, die sich eigentlich am Ende um gar nichts mehr kümmern.
Jetzt wäre natürlich dann die Signature-Schlussfrage, was ist sozusagen der goldene Schlüssel, mit dem wir diese Tür, die wir uns da selber zugenagelt haben, wieder aufkriegen. So im modernen Sprech, der eine Hack, ja, der uns jetzt da durch die Tür bringt. Und ich weiß natürlich, dass es den nicht gibt.
Es wird euch nicht beglücken, aber ihr dürft gerne davon ausgehen, dass keiner kommt, der euch rettet. Und der Einzige, der euch retten kann, das seid ihr selbst. Und das ist jeder Einzelne dort, wo er ist, in der Begegnung mit den anderen, die dort auch sind. Und das bedeutet, dass die große Veränderung, die wir für diese neue Welt bräuchten, eine Veränderung ist, die nicht von oben kommen kann. Dann wäre es ja wieder angeordnet, vorgeschrieben, sondern dass das eine Veränderung ist, die von unten kommen muss, weil Menschen anfangen, mündige Bürger zu werden, die für sich und ihr Leben und auch für ihr Zusammenleben mit anderen Menschen, auch mit anderen Lebewesen auf diesem Planeten, selber die Verantwortung übernehmen können. Und so weit ist es noch nicht. Und das wisst ihr jetzt selbst, dass eben viele politische Strömungen gegenwärtig dazu neigen, den Menschen diese Verantwortung immer wieder abzunehmen, ihnen auch keinen Raum zu geben, in dem sie selbstverantwortlich agieren können. Und das Ergebnis davon ist, dass sich dieser Prozess dann eben noch lange hinzieht. Ich bin ja nicht ohne Grund weggezogen aus der Stadt und wohne jetzt in so einer Kleinstadt. Und ich stelle fest, dass die Leute, die nur stärker mit dem Land und mit der Natur verbunden sind, nicht so leicht den Kontakt zu sich selbst verlieren. Das ist schon mal eine interessante Geschichte. Das heißt, wenn die Veränderung kommt, dann kommt sie nicht von den Städtern, die die ganze Zeit nur gucken, wie die anderen das alle machen. Und dann irgendwelchen Moden und irgendwelchen Parolen hinterherlaufen, sondern irgendwie die Veränderung, die wir brauchen, scheint sich dort anzubahnen, wo Menschen zu finden sind, die noch sehr mit sich selbst und mit der Welt und mit dem Leben und auch mit dem Land und mit ihrem Handwerk und mit dem, was sie tun, verbunden sind. Und das würde heißen, wir erleben im Augenblick die Anfänge einer Bewegung, die von unten nach oben in die Selbstermächtigung geht und Selbstverantwortung. Das finde ich großartig und ich denke, dass das auch in Unternehmen die Zukunft sein wird. Wir müssen weg von diesen Unternehmensstrukturen, wo alles von oben nach unten durchgeplant und durchgereicht wird. Das ist der Tod für jede Form von Kreativität. Und auch natürlich die von Zugehörigkeit. Wo soll ich mich mit einer Firma zugehörig fühlen, wenn ich da dauernd gesagt habe, was zu tun und zu lassen?
Ja. Da war es wieder die Graswurzelbewegung. Sehr schön. Lieber Gerald, wir könnten noch stundenlang mit dir sprechen. Es ist wunderschön. Auf jeden Fall erstmal für diese Zeit ganz herzlichen Dank, lieber Gerald.
Sehr gerne.
Werde CEO deines Lebens. Der T-Talk mit Oliver Hermann und Kai Schrader.